willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Behmheuer und ich freue mich heute wie bescheuert, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und heute kann ich dir verraten, mein Gast, das ist der Typ, der das Unterbewusstsein rockt. Und zwar, als wenn es eine ausverkaufte Show in Vegas wäre. Für mich ist er der Experte, der für den Erfolgsfaktor Unterbewusstsein steht. Seine Werkzeuge, Hypnose, NLP und jetzt Trommelwirbel, für mich auf jeden Fall ein Trommelwirbel, Deep Ocean. Und ich sage das jetzt mal mit dem Augenzwinkern. 2013 habe ich ihn quasi zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ihm das so bewusst ist. Mein Mann hat ihn mir zu Weihnachten geschenkt. Und zwar nicht ihn wirklich, sondern ein Seminar. Mein erstes Seminar bei diesem, ja, bei meinem für mich besonderen Gast. Und ich kann auch verraten, ich war am Anfang nicht wirklich so begeistert, weil es war ein Hypnose-Seminar und ich habe gedacht, juhu, yeah, ein Hypnose-Seminar, das wollte ich schon immer mal machen. Ich muss aber zugeben, im Nachgang war das für mich ein Anfang einer ganz großartigen Reise, die bis heute geht, und zwar bis auf die Tiefen des Ozeans. 2021 hat er mich angerufen und hat gesagt, hey, ich mache was Neues, ich mache eine neue Ausbildung, willst du dabei sein? Und ich habe gesagt, ja klar bin ich dabei. Er hat mich gefragt, willst du gar nicht wissen, was ich mache? Und ich habe gesagt, nö, ich weiß, das wird großartig, das wird gut. Ja, und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Alexander Hartmann. Alex, ich freue mich so sehr, dass wir das endlich schaffen, dass du endlich in diesem Podcast bist und ich dich jetzt gleich auseinandernehmen darf mit allen Fragen, die mir übrigens auch meine Zuschauer oder meine Hörer geschickt haben, weil das Thema stößt definitiv auf Resonanz. Alex, ein paar Worte zu dir selber vielleicht.
Hallo Kerstin, erstmal Dankeschön, ich bin gerade damit beschäftigt, weniger rot zu werden. Danke für die lieben einleitenden Worte, hallo euch allen, auch fürs Zuhören und Zuschauen, erstmal Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr heute, diese halbe in eine ganze ausartende Stunde mit euch zu verbringen. Wir wollen heute mit euch über das Deep Ocean Modell sprechen. Wie können wir uns selbst und andere wirklich verstehen und annehmen? Und dadurch die wahrscheinlich zwei wichtigsten Fähigkeiten, die wir heute lernen können in dieser Gesellschaft, beginnen zu meistern, nämlich zum einen uns selbst wirklich verstehen und annehmen und zum anderen andere wirklich verstehen und unsere Kommunikation, unsere Beziehungen entsprechend darauf anpassen, um richtig gute Beziehungen zu führen, was in der Beziehungsgesellschaft, glaube ich, mit das Wichtigste sein kann. Ja, zu mir, du hast ja schon echt viel gesagt, ne? Ich könnte natürlich vorne anfangen, es begann mit, ich wurde geboren, aber es ging dann weiter mit, ich hatte eine schöne Kindheit, also es ist eine, die eine Story, die ich nicht erzählen kann, als Speaker sagt man oft, ja und dann war es ganz schwer und ich bin einfach so dankbar, weil ich habe die Elternlotterie gewonnen und gucke unheimlich gern auf diese Zeit zurück. Und nach der Schule, ne, dann kam Schule, erstmal Kindergarten, dann Schule, dann Abi. Und nach dem Abi hieß es so, der Junge muss jetzt was Anständiges studieren. Er hat ein gutes Abi, so 1,6. Das Problem war, ich wollte nicht, weil ne, wenn er was Anständiges studiert, dann kriegt er bestimmt einen guten Job. Aber ich wollte keinen Job. Ich, J-O-B war für mich immer just over broke und habe dann für mich entschieden, nee, ich möchte was anderes machen. Das hat mich jetzt auch nicht direkt in finanzielle Fülle geführt, aber erstmal in die emotionale. Ich wollte Zauberkünstler werden. Sagst du deinen Eltern, Mama, Papa, ich habe einen Plan. Wenn ich erwachsen bin, dann werde ich Zauberer. Und meine Mutter hat damals schon gesagt, beides geht nicht, du musst dich entscheiden. Dann habe ich mich für Zauberer entschieden und das Erwachsenwerden erstmal hinten angestellt und habe dann aber auch da lustigerweise mich entschieden, wenn ich das tue, was ich liebe und alle sagen, damit kannst du kein Geld verdienen, dann habe ich doch immerhin ein Hobby, in dem ich allen beweise, dass sie falsch liegen und habe einen Weg gefunden, um das, was ich liebe zu tun, aber so, dass ich auch Geld damit verdienen kann. Und zwar das nicht zu schlecht. Und als ich dann in dem Bereich eigentlich alles erreicht hatte, was man so erreichen konnte, ich sage das nicht, um anzugeben, aber um so ein bisschen schon mal anzuteasern, da haben diese Dinge eine Rolle gespielt, über die ich heute spreche, beziehungsweise über die mich auch Kerstin kennengelernt hat, die mentalen Fähigkeiten, die mir erlaubt haben, das zu tun, was ich geliebt habe und zwar erfolgreich, die waren es auch, die ich dann irgendwann begonnen habe weiterzugeben. Und ich mache so einen ganz schnellen Abriss der Biografie, nur für die, die es interessiert. nachdem ich da recht früh, recht erfolgreich meinen Weg gegangen bin, im Fernsehen vor 20 Millionen Leuten bei ProSieben 8 Wochen lang aufgetreten bin im Rahmen von Next Uri Geller, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch,
ja.
Jeder hat Jugendsünden, das war meine, kamen dann die ersten Vorträge und Seminare und dann 2012 begann ich, weil ich selbst mich in Hypnose habe ausbilden lassen, eine Hypnotherapie-Ausbildung gemacht habe in England, um 2007, 2008 rum. Begann ich 4 Jahre später, dieses Wissen weiterzugeben, weil mich viele gefragt haben, Alex, das, was du machst, scheint zu funktionieren. Du hast oft in einer Sitzung Erfolg, wo andere jahrelang irgendwie am Kunden, am Klienten rumdoktern, als Therapeut oder als Coach, was machst du anders? Und da habe ich mal geguckt, was mache ich da eigentlich? Und habe daraus das noch mehr systematisiert, sodass ich es weitergeben konnte. Und so entstand System 23. Wie viele sagen, die wissenschaftlichste Hypnoseausbildung am Markt. Und die haben inzwischen 10.000 bis 11.000 Menschen besucht, 10.000 bis 11.000 Hypnose-Coaches, von denen viele heute noch damit arbeiten. Und daneben, jetzt mache ich es kurz, bilden wir eben noch NLP-Coaches aus. Und seit 2019 begleitet mich dieses Thema, zu dem jetzt ein neues Buch erschienen ist, über das Thema, das Kerstin und ich uns auch schon noch besser kennengelernt haben, Deep Ocean. Weil für mich und auch meine Partnerin Vanessa war, als wir 2019 Deep Ocean kennengelernt haben, also ist das Persönlichkeitsmodell, das wir jetzt auf dem auf dem deutschsprachigen Markt so aus der Wiege gehoben und in die Anwendbarkeit gebracht haben, hat das für uns nochmal alles verändert. Also ich kann mit Stolz sagen, wir haben es nicht erfunden. Das ist auch gut so, weil wenn irgendjemand ums Eck kommt und sagt, ich habe was erfunden letztes Jahr, dann kann das noch nicht 60 Jahre erforscht sein. So, wir haben ein Modell, das wurde über 60 Jahre erforscht. Es gibt 10.000 Aufwärtsstudien dazu. Und es ist das eine Modell, das übrig geblieben ist in der Persönlichkeitsforschung. Neben all den 4-Farb-Modellen und 16 Persönlichkeitstypen und Enneagramm und astrologisch angehauchten Modellen wie Human Design und anderen, die alle ihre Berechtigung haben für die dann Mehrwert rausziehen. Aber für die es eben präzise und wissenschaftlich wertvoll wollen, ist das Big Five-Modell oder auch Ocean, O-C-E-A-N, das sind die Big Five, die 5 großen Bereiche. Und eben jetzt seine Weiterentwicklung, das Deep Ocean Modell, das da noch tiefer reingeht, wahrscheinlich die richtige Anlaufstelle. Und da wir sehr wissenschaftlich verwurzelt sind, war das für uns so ein absoluter Game Changer. Nicht nur wegen der Wissenschaftlichkeit, die war nur die Basis dafür, dass wir es ernst nehmen konnten, sondern wegen der Anwendbarkeit. Und über die können wir, glaube ich, heute sprechen. Und jetzt hole ich mal Luft, weil ich weiß, wir beide müssen immer dann sprechen, wenn der andere gerade Luft holt, sonst gibt es immer sehr lang spricht einer Podcast.
Alles gut, dann atmest du jetzt kurz, aber wirklich nur kurz, weil meinen Hörern ist oder Hörerinnen auch ist das Deep Ocean Modell schon, glaube ich, sehr bekannt, weil ich wirklich kann es unterschreiben. Mich begeistert die Wissenschaftlichkeit, aber für mich war es auch ein Game Changer. Also ich habe das wahrscheinlich vorher wirklich geahnt, als ich gesagt habe, ja, ich bin dabei. Und ich kann mich sehr gut erinnern an den Moment, wo Vanessa auf der Bühne stand bei der Ausbildung und sagte, sie arbeitet nur noch mit. Und da habe ich gedacht so, wow, die ist ja cool, das ist ja mutig, da gehen bestimmt ganz viele Kunden flöten, wie cool ist das denn? Ich habe wirklich original, ich glaube, es waren 2 Wochen, 4 Wochen nach der Ausbildung genau das Ruder für mich auch rumgerissen und habe gesagt, nur noch das, weil ich es bei mir selber erlebt habe. Ich glaube, das ist der beste Proof immer, was man sagen kann, wenn man es selber erlebt in meinem Leben, für mich, mit meiner Familie, mit meinem Partner, mit meinem Mann, meinen Mitarbeitern, dass das echt funktioniert, dieses Ding. Ne? Deswegen kann ich es echt unterschreiben. Wie gesagt, die Hörer kennen es, aber trotz allem finde ich es immer cool, es von einem nochmal zu hören, der sich wirklich damit auskennt. Alex, vielleicht magst du, wenn ich dann mal atme, dann kurz wieder einmal für wirklich das Ocean-Modell nochmal abreißen. Was ist das? Was ist das überhaupt?
Sehr gerne. Also für uns war es so ein Game Changer, weil es hat unsere Beziehung tatsächlich verändert. Es hat verändert, wie wir mit uns selbst jeweils umgehen. Weil wenn du dich wirklich kennst und weißt, warum du auf eine bestimmte Art immer wieder handelst, bestimmte Impulse, bestimmte Bedürfnisse immer wieder hast und verstehst, dass die nicht nur das Ergebnis von gelernten Glaubenssätzen sind, sondern dass das teilweise dein Leben lang so bleiben wird, dass dieser Grundimpuls da ist. Aber du unterschiedlichen Umgang damit finden kannst, dann rennst du auf einmal nicht mehr immer gegen die gleichen Wände. Also ich bin wirklich Jahrzehnte, immer wieder um die gleiche Psychodynamik rum oszilliert von viel zu, also ich tue das, was ich liebe, Ich merke, ich liebe das, was ich tue. Ich tue ganz viel von dem, was ich liebe. Und irgendwann geht die Liebe verloren, weil ich zu viel von dem tue, was ich liebe. Und es stresst mich und ich renne fast in Burnout und bin völlig fertig und habe jedes Jahr dreimal das Gefühl, jetzt ist Abi-Vorbereitungsstress. Und dann tue ich ein bisschen ganz wenig, aber sobald genug Vakuum entsteht, habe ich wieder 17 Ideen und könnte eine Weltreligion gründen oder ein neues Buch schreiben oder zwei Firmen irgendwie gründen. So. Und in dieses zu viel tun, zu wenig tun, zu viel tun, sehr wenig tun, zu viel tun, bin ich immer wieder reingerannt, obwohl ich es schon bemerkt habe. Aber ich habe immer gesagt, jetzt wird es wirklich besser. Und habe gedacht, ich kriege das halt hin mit, weil ich will ja. Statt zu merken, ich muss auch darauf achten, was meine inneren Impulse tun werden, ob ich darauf achte oder nicht. Und dafür Muster bauen. Und bei mir war es der hohe Enthusiasmus, die schnelle Begeisterungsfähigkeit, die dann eben zu sehr vielen Dingen Nein sagt. Und da, im Schach sagt man, wenn du einen guten Zug gefunden hast, setz dich auf deine Finger, fass keine Figur an und schau nach einem besseren. Und als begeisterter Schachspieler habe ich irgendwann das ins Leben übertragen. Und seitdem schaffe ich es tatsächlich, ein Leben zu leben, das mir mit meiner hohen Fähigkeit zu guten Gefühlen immer noch sehr, sehr viel Spaß macht und mich immer noch viele Dinge begeistern und ich immer noch ganz oft sagen will, oh ja, das ist eine gute Idee. Aber ich oft genug sage, nee, halt, erst wenn alle anderen Sachen fertig sind, dann darfst du dir was Neues aussuchen, was noch dazukommt. Und dadurch wurde es sehr viel entspannter. Und jetzt zum ersten Mal tatsächlich, wir haben auch dieses Jahr ein Sabbatjahr eingelegt. Wir haben uns entschieden, wir machen nächstes Jahr noch eins. Kommt auch wirklich so eine Ruhe rein, die ich sehr genieße und in die ich dann trotzdem mit Enthusiasmus füllen kann, wo es mich begeistert. Und genauso mit Vanessa die Beziehung, zu wissen, wo sind wir unterschiedlich, wo dürfen wir uns gegenseitig stützen, wer ist emotional manchmal ein bisschen wackeliger, wer ist stabiler. Das ist so wertvoll gewesen, dass wir gesagt haben, lass daraus ein Buch machen. Und dann hat Frederik, über den wir es kennengelernt haben, gesagt, dann lass doch zusammen ein Institut gründen. Und seitdem haben wir dieses Wissen in die Welt getragen, hunderte Deep Ocean Coaches ausgebildet, weil wir feste Überzeugung sind, wenn Menschen ihre eigene Persönlichkeit besser verstehen, können sie so viel besseres Leben leben. Und wenn sie dann auch die des anderen, zum Beispiel ihres Partners kennen, dann entstehen glücklichere Familien, glücklichere Beziehungen und auch ein besseres Arbeitsumfeld. Und das wollen wir weiter vorantreiben. Und deswegen zu deiner eigentlichen Frage, Ocean, was ist es? Für die, die es noch nicht kennen, ich weiß, viele kennen es schon, deswegen machen wir diesen Teil jetzt knackig, aber viele kennen es noch nicht, deswegen möchte ich es schon auch dazu sagen und vielleicht sage ich ja noch Dinge, die ihr von Kerstin noch nicht kennt und vielleicht lernst du durch Wiederholung. Ja? Und alle, die ihr Ocean-Modell noch nicht kennen, dürfen jetzt auch so eine Art kleinen Selbsttest machen, indem sie dann währendher überlegen, wie könnte denn mein Ocean-Modell aussehen, bin ich da eher hoch oder mittel oder niedrig ausgeprägt, und hinterher kannst du gerne natürlich trotzdem noch einen Deep-Ocean-Test mit Kerstin machen, indem du ihr einfach schreibst oder auf ihre Homepage gehst, weil ich glaube, du bietest das immer noch selbst an und hilfst den Leuten auch dann, ihr Modell zu verstehen. Oder bildest das über dein Team ab? Ich weiß es nicht. Du kriegst inzwischen so viele Anfragen.
Beides genau. Ne? Ich habe so viele Anfragen, dass teilweise mein Team schon reingeht. Aber auch das, ne, es ist einfach ein wunderschöner Prozess zu erkennen, dass die Leute es weiterempfehlen. Sie bringen ihre Familien mit. Ja, da kommt jemand ins Einzelcoaching und macht das. Weil gesagt, ich mache es ja nur noch damit. Und dann bringen sie mit einmal ihren Partner, ihre Mitarbeiter. Und das ist einfach super schön. Da ich das aber nicht 24/7 machen möchte, darf mein Team, die auch mittlerweile Ocean Coaches sind, damit mitwachsen selber. Mitmachen.
Und die ja auch diese Ausbildung gemacht haben und es deswegen auch sehr, sehr gut können. Aber kommen wir kurz zum Ocean-Modell. Also, es besteht aus 5 Buchstaben O-C-E-A-N und es ist ein Akronym, das heißt, jeder Buchstabe steht für ein Wort. O, wie Ocean, steht für Offenheit. Offenheit für Erfahrung und das hat 2 Unterbereiche. Ja, das Deep Ocean-Modell hat ja 10 Dimensionen, nämlich 5x2 und Offenheit für Erleben im Innen und im Außen hat die 2 Unterbereiche Erleben und Intellekt. Erleben ist die Offenheit für mit den 5 Sinnen was erleben wollen. Menschen, die da hoch ausgeprägt sind, Kerstin und mich kann man dazu zählen, sind Menschen, die legen Wert auf Ästhetik. Ja, deswegen ist es in unseren Hintergründen auch sehr homogen bewusst gewählt farblich, zum Beispiel. Ja, die legen Wert auf, das ist stimmig, das passt zusammen, die legen Wert auf Kreativität, auf vor allem auf es ist schön, sowohl visuell als auch mit allen anderen 5 Sinnen. Wenn jemand mit hohem Bedürfnis für Erleben essen geht, dann darf das gut schmecken, aber es darf auch gut aussehen, es darf schön angerichtet sein. Das Restaurant ist im besten Fall schön eingerichtet, die Hintergrundmusik, die Lichtstimmung, im besten Fall sogar der Duft dort ist stimmig und passt und ergänzt das schöne Erleben. Im allerbesten Fall ist man selbst auch entsprechend gekleidet, die Person, die man mitgebracht hat, auch ästhetisch ansprechend, die Kellner oder Kellnerinnen auch so, dass sie dem Essen noch eine Note aufsetzen. Jemand, der da ganz niedrig ausgeprägt ist, der sagt, es muss schmecken. oder wenn er ganz, ganz niedrig ausgeprägt ist, hä, es muss satt machen. Ja, also da ist so ein grundlegender Unterschied. Und manche sind da wirklich pragmatischer, die sagen auch so ein Firlefanz, irgendwie Design, Schnickschnack, auch zu Hause, Deko, das brauche ich alles nicht, es muss zweckdienlich sein. Und das ist, by the way, nicht schlechter oder besser, es ist anders. Und für denjenigen teilweise sogar deutlich unaufwendiger, weil im Ende ist es ein Bedürfnis. Und ein Bedürfnis will erfüllt werden. Ein Bedürfnis, das geringer ist, macht einem schon weniger Stress, es erfüllen zu müssen. Gleichzeitig hat es natürlich den Vorteil, dass man eher ein Auge für solche Dinge hat, wenn man in einem Beruf ist, wo man das braucht. Und jetzt kannst du mal für dich schauen. Wie wichtig ist dir Ästhetik? Wie sehr liegt dir auch Kreatives? Wie sehr denkst du outside the box und möchtest Neues erleben? Oder in welcher Welt bist du eher ein System, das nicht so viel Neues, nicht so viel raus, nicht so viel mit den Sinnen erleben möchte? Und sagt, nee, Sachen müssen praktisch sein, müssen, ich sag mal, zweckdienlich sein, wie es aussieht oder wie es riecht, ist dir jetzt nicht so wichtig, solange es nicht irgendwie unangenehm ist. Und natürlich ist es nicht ja oder nein, by the way. Wir machen jetzt eine falsche Dichotomy, zwei falsche Pole auf. Es ist ein Strahl, es ist ein Spektrum zwischen diesen Polen. Du kannst hoch, mittel, niedrig oder irgendwas dazwischen sein, aber der Einfachheit halber eher hoch, eher niedrig oder tatsächlich total in der Mitte. Schau mal kurz für dich. Die zweite Ausprägung in Offenheit ist Intellekt. Intellekt, ganz wichtig, nicht Intelligenz. Intellekt ist das innere Erleben, das Bedürfnis nach mentaler Bespielung. Ja, äußeres Erleben möchte mit den fünf Sinnen Dinge erleben. Hören, riechen, schmecken, fühlen, sehen. Und Intellekt möchte im Inneren bespielt werden, durch Bücher lesen, Romane, Science Fiction, Fantasy, in tiefe Welten eintauchen, in Krimis, in. Vielleicht liest du aber keine dieser Bücher und bist trotzdem hoch im Intellekt. Vielleicht befriedigst du es anders. Ja, manche lesen viel Sachbücher, möchten Systeme verstehen, wie zum Beispiel das System Mensch. Ich kann da ein Buch total empfehlen zu. Wenn du das Deep Ocean Modell an sich spannend findest, ist es oft schon ein Hinweis, dass du in Intellekt hoch ausgeprägt bist. Weil natürlich das beschreibt das komplexeste aller Systeme, nämlich Menschen. Und psychisch, wie wir miteinander und so, das finde ich ein super spannendes Thema. Gleichzeitig gibt es auch Menschen mit Intellekt niedrig, die sich fürs Ocean-System, Ocean-Modell interessieren, gerade weil sie da ein einfaches System an die Hand kriegen, um trotzdem besser zu verstehen, wie funktioniert das Gegenüber. Die Kernkompetenz liegt bei niedrigem Intellekt allerdings, wie gesagt, ist nicht weniger intelligent, aber weniger im Verkopftsein. Weniger im Gehirn, über alles nachdenken, tausend Gedanken, schon mal 17. So, ich habe im Kopf immer 17 Tabs offen und weiß nicht, wo die Musik herkommt. Das ist Intellekt hoch. Niedriger Intellekt ist, ich kenn's auch, ja, niedriger Intellekt ist intuitiver. Ist auch präsenter oft. Ne? Die sind im Körper und sind da und gar nicht so viel im Kopf. Das hat auch riesen Vorteile in manchen Momenten. Charlie, ein lieber gemeinsamer Freund, den ihr vielleicht auch schon im Podcast kennengelernt habt, sagt immer, die einen sind im Kopf so, wie so ein Düsenjet, und die anderen sind eher so, wie so ein Flugzeugträger. Und wenn beide sich treffen, kann der eine beim anderen landen. Das ist eigentlich auch ein ganz schönes Bild. Und deswegen schau auch da mal für dich. Intellekt, hoch, mittel, niedrig. Brauchst du viel? Spielst du Schach, Sudoku, Kreuzworträtsel? Oder wenn nicht, befriedigst du irgendwie anders dieses Bedürfnis nach Wachstum, Wissen, Lernen, Informationen, Systeme verstehen, philosophische Diskussionen führen und takt es recht schnell im Kopf? Oder hast du eher so eine innere Ruhe, bist eher intuitiv, vertraust mehr auf dein Gefühl, Intellekt eher niedrig? Auch hier kein besser oder falsch. Glaub mir, Intellekt hoch, weil man denkt oft, das klingt wie intelligent, das ist doch toll, das muss man haben, ich will das haben. Glaub mir, alle Intellekt hochis wünschen sich manchmal nur eins. Endlich mal mehr Ruhe im Kopf. Endlich mal fühlen, spüren, präsent sein und nicht schon drei Gedanken weiter sein. Also es ist auch ein großer Vorteil. Und damit kommen wir schon zum C. Das C ist ein bisschen schneller erklärt, Gewissenhaftigkeit. Denn C steht für Conscientiousness im Englischen. Oder man macht ein G draus, Ogean, Gewissenhaftigkeit. Besteht aus zwei Seiten, nämlich Fleiß und Ordnung. Fleiß heißt, viel hilft viel. Menschen mit hohem Fleiß arbeiten viel und haben Hummeln im Arsch und wollen immer viel bewegen. Bis hier haben, glaube ich, Kerstin und ich einen recht ausgefüllten Kreis. Weil immer was zu tun, immer was zum Schaffen. Ja, ich will ja. Niedriger Fleiß kann auch mal 5 gerade sein lassen oder 4 oder alle 4 von sich strecken. Kann besser Kernkompetenz chillen. Da tut sich hoher Fleiß niedrig, weil hoher Fleiß denkt dann, ich könnte jetzt doch auch. Ja, das hat niedriger Fleiß weniger. Auch das hat Vorteile. Beides. Ja. Hoher Fleiß kann lange zielgerichtete Anstrengungen auf ein Ziel hin vollbringen. Das ist die kurze Definition. Hohe Ordnung sorgt dann dafür, dass wir nicht abgelenkt werden. Denn hohe Ordnung, und hier sind Kerstin und ich als erstes nicht so hoch ausgeprägt, würde ich tippen.
Nee, darf ich
du bist sagen, auch in Ordnung.
Ich bin sehr hoch ausgeprägt in Ordnung.
Nein, ja.
Nicht so wie jemanden, den wir beide kennen, der seine Strings faltet. Das mache ich nicht, aber ich neige dazu, im Kühlschrank auch die Etiketten nach vorne zu drehen.
Dann habe ich nur, weil du mir sympathisch bist, drauf geschlossen.
Nein,
ich bin in Ordnung definitiv niedriger ausgeprägt, übrigens auch nicht super niedrig. Ne? Also es gibt immer einen Unterschied zwischen 0 bis 10. Perzentil und ich bin so im 26. oder so. Das heißt, ich bin niedrig genug, um K.O. zu sein, aber hoch genug, dass es hier so aussehen kann. Und an mir auch, bei 0. bis 10. Perzentil siehst du es recht schnell auch am Style und dann... Da wäre ein Bart selten frisch getrimmt. Ja, also es sei denn, auf Musterebene hat derjenige es gelernt und es ist ihm irgendwie total wichtig, wegen Neuro oder wegen sonst was. Aber tatsächlich, so richtig niedrige Ordnung, die siehst du Menschen echt auch an, das ist spannend. Nein, aber Ordnung ist basically das Bedürfnis nach Struktur und Ordnung. Nicht nur Ordentlichkeit im Außen, wie aufgeräumt ist der Schreibtisch, ja, und die restliche Wohnung, sondern auch im Sinne von, wie prozesstreu bin ich? Weil aufgeräumt kann es auch sein, wenn du hoch in Erleben bist. Ja, du willst, dass es schön ist, räumst du alles auf, kommen Gäste, ups, schmeißt schnell in eine Schublade. Ja, bei hoher Ordnung ist es auch in den Schubladen aufgeräumt. So. Bei mir nicht. Ich habe mehrere Wenn-Dann-Da-Schubladen. Es gibt so Dinge, wo du denkst, wo sind die? Naja, Wenn-Dann-Da. Und so ein
aber
paar
die
Schubladen.
Gibt es in jedem Haushalt.
Aber die gibt, genau, eine gibt es überall, das stimmt. So. Aber tatsächlich... Hohe Prozesstreue ist die einfachste Definition von hoher Ordnung. Menschen mit hoher Ordnung wollen, dass Dinge da sind, wo sie hingehören. Das geht bis hin zu, je nachdem, wenn dann noch die Offenheit niedrig ist, entstehen oft sehr konservative Systeme. Ja, die wollen nicht raus aus den Boxen und sie finden Boxen toll wegen Ordnung. Das heißt, da soll alles da sein, wo es hingehört. Da gehören Grenzen, sowohl um Länder als auch in die Köpfe, als auch zwischen Geschlechter, als auch zwischen wer darf heiraten und wer nicht. Also da kommt sehr schnell ein konservatives Weltbild zusammen zwischen richtig und falsch. Und die wissen, die können sich sehr gut sortieren, wissen, wo alles hingehört. Offene Systeme, hoch in Offenheit, niedrig in Ordnung, haben keine Grenzen, keine Linien, sind sehr offen für alles dadurch. Können mit Flexibilität und Chaos auch deutlich besser umgehen, haben sehr hohe Toleranz für Chaos und Flexibilität, was in der heutigen Welt auch ein Vorteil sein kann. Sind aber nicht so gut drin, in klassischen Dimensionen sich das umzusetzen, was sie sich vornehmen. Das heißt, Pünktlichkeit. Ich war jetzt auch pünktlich bei diesem Gespräch, aber weil ich mir halt zwei Wecker gestellt habe. Da habe ich jetzt Muster gebaut, damit es auch funktioniert. Pünktlichkeit, Deadlines einhalten, Dinge, die ich mir vornehme, auch dann machen, wenn ich sie mir vornehme. Wenn jemand mit hoher Ordnung sagt, ich gehe jetzt jede Woche dreimal zum Sport, Montag, Mittwoch, Freitag, 18 Uhr, dann ist derjenige auch in einem halben Jahr, am Mittwoch um 16 Uhr, um 18.30 Uhr beim Sport und zwar seit einer halben Stunde. Mit niedriger Ordnung und hohem Enthusiasmus schaffst du das auch, zwei Wochen lang und dann kommt irgendwie das Leben dazwischen. Das heißt, Ordnung besteht hauptsächlich aus Dinge, die ich mir vornehme, mache ich auch und ich liebe Strukturen und ich brauche sie auch und ich will auch, dass andere sich dran halten. Guck da mal, wie schätzt du dich ein? Fleiß hoch, mittel, niedrig? Ordnung hoch, mittel, niedrig. Und damit kommen wir schon zum E, zum A und zum N und dann zu den weiteren Fragen von Kerstin. Und Kerstin, wenn du irgendwo reingrätschen willst, weil du auch noch was ergänzen möchtest oder noch eine Nachfrage hast, ne?
Alles gut.
Spring rein.
Du sprichst mir eigentlich aus der Seele gerade. Also von Gott. Daher.
Wir kommen zum E von OC an. Das E steht für Enthusiasmus und Dominanz. Es ist nämlich das E für Extraversion. Bestehend aus Enthusiasmus und Dominanz. Enthusiasmus ist Begeisterungsfähigkeit. Auch da hast du wieder zwei Systeme vor dir, die da sehr hoch ausgeprägt sind. Begeisterungsfähigkeit heißt, das Gehirn schüttet mehr Dopamin aus und denkt sehr schnell, oh, das ist eine gute Idee. Und zwar egal, ob da ein neues Projekt, eine neue Chance, was man kaufen könnte, ein Vorschlag, was machen wir heute Abend, ein Vorschlag, oh, wir gehen zusammen in Urlaub, du lernst Freunde im Urlaub kennen, sagst, oh, wir müssen uns wiedersehen. Zu all diesen Dingen sagt das Gehirn, oh ja, super Idee.
Das ist eine gute Idee.
Ich habe mal einen Fehler gemacht und habe, also nicht einen Fehler, aber ich habe Netflix geguckt, The Arrow, ist eine Art moderner Robin Hood und danach nach einer Serie geguckt, zack, eine Staffel geguckt. Nach der ersten Staffel festgestellt, ich muss Bogenschießen lernen. Ab ins größte Bogenschießfach-Sportgeschäft in Süddeutschland. Mich 4 Stunden beraten lassen. Hinterher mit einem Compound-Bogen, mit dem ich überhaupt nicht umgehen kann. Der aber 400 Meter schießen kann, wenn es drauf ankommt. Aus diesem Laden wieder raus, 1300 Euro ausgegeben. Zielscheibe auch dabei, Pfeile, auf jeden Fall brauchst du Ersatzpfeile, sagt er zu mir. Ja, gib mal 40 Stück. Sagt er, willst du in den Krieg ziehen? Sag ich, nee, ich habe nur eine Folge The Arrow geschaut. Ja, also das ist Enthusiasmus hoch, wenn du dir da entweder ertappt vorkommst oder denkst, geil, Bogenschießen, wo ist dieses Geschäft? Dann könntest auch du in Enthusiasmus hoch ausgeprägt sein.
Hör den Podcast bitte trotzdem zu Ende, auch wenn du jetzt rausrennen möchtest. Ja.
Und tatsächlich ist es wirklich oft so, dass hoher Enthusiasmus auch mehr Energie mitbringt. Ne? Man merkt das, das sind so Menschen, da denkt man sich, oh, was haben die genommen, wo kriege ich das her? Oder man denkt, oh, was haben die genommen, bitte nimm die Hälfte. Ja, mich nennen manche so ein Duracell-Häschen der Persönlichkeitsentwicklung. Und manche finden es voll cool, weil du hast so viel Energie. Manche finden es voll nervig und sagen, boah. Sonst ist er ja ganz nett. Und das hängt oft auch davon ab, wie weit derjenige von meiner Schwingung entfernt ist. Wenn jemand viel niedriger ist, dann findet er das schon recht anstrengend. Und lustigerweise, ich bin so im 97. Perzentil, ich habe kürzlich jemanden im 100. getroffen. Alter, ist der anstrengend. Ja, und ich denke mir oft, geht es fast allen mit mir so? Ja, also es ist auch spannend, wie wir halt von uns auf andere schließen und manchmal Modelle, die anders sind, dann erstmal irritierend finden. Das war Enthusiasmus. Kannst du auch in Ruhe mal über eine Sache schlafen? Oder bist du eher so, nein, I want it all, I want it now. Kannst da mal deine Selbsteinschätzung machen. Dominanz hoch. Will sich durchsetzen. Will gewinnen. Hat viel Meinung. Will seine Meinung auch kundtun. Will intuitiv Führung übernehmen. Ja, ob im Sandkasten, ob als Jugendliche zu wo gehen wir heute Abend feiern, ob als Erwachsene. Am Ende, der mit der höchsten Dominanz ist wahrscheinlich so der King of the Koppel und sagt in der Gang, wo es hingeht. Wenn zwei aufeinandertreffen, die sehr hoch in Dominanz sind, dann kann es sogar zu Reibung kommen. Außer die Hierarchie zwischen denen wird schnell geklärt. Ja? Oder man hat einen guten Umgang miteinander gefunden. Ja? Niedrige Dominanz hat den großen Vorteil, sich auch mehr zurücknehmen zu können. Die können auch mal der Klügere sein, der nachgibt. Das fällt hoher Dominanz sehr schwer. Ja, viele denken, wir glauben, wir hätten immer recht. Ich sage oft scherzhaft, wir haben halt auch wirklich immer recht. Und das führt dazu, dass es natürlich auch schwerer fällt, mal zu sehen, wo wir es nicht haben. Ja, auch wenn das vielleicht klug wäre. Deswegen auch da, niedrige Dominanz hat auch große Vorteile. Hohe Dominanz hat eher die Tendenz, sich in Dominanzhierarchien, sei es beruflich, sei es im Sport, ganz nach oben durchzusetzen, weil wir gewinnen. Überfährt den anderen im Gespräch, aber auch gern mal, spricht dazwischen, unterbricht. Mit hoher Empathie, zu der wir gleich noch kommen, gepaart, führt das dann oft dazu, dass derjenige merkt, ups, jetzt habe ich dem anderen wieder das Wort genommen, das wollte ich ja gar nicht, das tut mir leid, mit hohem Neuro macht man sich darüber 3 Tage Gedanken. Ja, dazu kommen wir dann gleich noch, aber das sind die Vor- und Nachteile von hoher Dominanz. Niedrige, wie gesagt, ist basically das Gegenteil. Kann sich mehr zurücknehmen, muss nicht Führung übernehmen. Es sind tolle Teamplayer, sind oft auch sehr verträglich, weil sie sich nicht in den Vordergrund spielen müssen. Wo schätzt du dich da ein?
Ja, das war der Moment, wo ich bei meinem Testergebnis ganz klar gesagt habe, also dieses Ocean-Ding ist eine coole Sache, aber das Testergebnis ist leider kaputt.
Was kam da bei dir raus?
97.
Dann war doch alles richtig, oder hast du auf 99 gehofft?
Lustigerweise hat das gesamte Umfeld gesagt, wo ist dein Problem? Ich habe mich deutlich niedriger eingeschätzt. Aber spannende Sache, kommen wir vielleicht später nochmal zu, mit dem Einschätzen und wo ist man dann wirklich und inwieweit nimmt man es wahr? Ja. Weil ich mache seit 30 Jahren Persönlichkeitsentwicklung und habe gesagt, der Test ist kaputt. Leon hat damals freundlich gelacht, also derjenige, der mit mir das Ergebnis durchgegangen ist, das Briefing gemacht hat, und hat gesagt, okay, lass uns drüber reden.
Ich hätte liebevoll und sehr laut gelacht, weil, ja, aber das ist Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung, ne? Das ist super spannend. Und tatsächlich, wahrscheinlich hast du durch deine hohe Empathie auch vielleicht auf mehr Verträglichkeit gebaut oder gewusst, in welchen Momenten du dich auch zurücknimmst aus der Ebene raus. Aber natürlich, an sich bist du eine sehr, wenn man sagt, starke Persönlichkeit, ist so im All, jede Persönlichkeit ist stark oder was Besonderes. Ne? Also, aber im Sprachgebrauch, wenn wir von einer starken Persönlichkeit reden, ist das oft Dominanz, manchmal auch gepaart mit Volatilität, weil dann platzt die Dominanz öfter raus. Und wir kommen zum nächsten Thema. Also, ja, das war das OCE, Und jetzt kommt OCA. Das A steht für Verträglichkeit. Wenn wir es rumdrehen, wird es zum V. Agreeableness im Englischen. Verträglichkeit im Deutschen besteht aus der erwähnten Empathie. Ich möchte, dass es anderen gut geht. Und Politeness. Ich lege Wert auf soziale Regeln und Normen. Empathie bedeutet, ich spüre, wie es dem anderen geht und mir ist wichtig, dass es dem anderen gut geht. Hauptsächlich ist es mir wichtig, dass es dem anderen gut geht und dass Harmonie herrscht und dass sich alle lieb haben und dass die Beziehungsebene stimmt. Und deswegen wollen Menschen mit sehr hoher Empathie oft auch wirklich alles für den anderen tun, nehmen sich selbst oft lieber zurück und gucken, Hauptsache dem anderen geht's gut, gucken dann weniger nach sich selbst als nach anderen, tun sich schwer auch mal Nein zu sagen. Ich male jetzt die Extrempole, natürlich kannst du auch ein bisschen niedriger sein und du weißt, wie man Nein sagt und bist trotzdem empathisch. Aber im Extrempol sind das dann natürlich die Dinge, die man bemerkt. Niedrige Empathie ist deswegen kein schlechterer Mensch. Niedrige Empathie ist nur halt mehr bei sich und weniger beim anderen. Ja? Niedrige Empathie könnte sagen, mein Scheiß ist mein Scheiß und dein Scheiß ist dein Scheiß. Hohe Empathie würde sagen, mein Scheiß ist mein Scheiß und dein Scheiß ist auch mein Scheiß. Ja, vor allem mit hoher Ordnung wird dir geholfen, ob du willst oder nicht. Mit hoher Dominanz, wollte ich sagen. So. Und deswegen niedrige Empathie kann da mehr bei sich bleiben, sich mehr abgrenzen. In manchen Jobs wie Notarzt, der nach Verkehrsunfällen Leute wieder zusammenflickt, ist es vielleicht sogar gut, sich abgrenzen zu können und in dem Moment kühlen Kopf bewahren zu können, ja, und ruhige Hände. In anderen Berufen ist es natürlich sehr gut, wenn man sehr in den anderen hineinfühlt, ja, und in anderen Lebensbereichen. Deswegen hat beides Vor- und Nachteile. Die mit hoher Empathie erleben oft, wie es das Leben nicht nur leicht macht. Die mit niedriger Empathie manchmal auch. Die wundern sich nur, warum der andere sich dann so hat. Da schau auch mal für dich, wie würdest du dich einschätzen? Wie wichtig ist dir Harmonie und wie der andere sich fühlt und wie sehr spürst du da den anderen in Momenten? Und das andere ist Politeness. Wir nennen es gerne Politeness, weil Höflichkeit es zwar auch trifft, aber im Deutschen oft für derjenige ist nett verwendet wird. Und ich glaube, ich bin auch ganz nett, aber ich bin nicht höflich. Hä? Ich sag danke, ich sag bitte, ich halte Frauen die Tür auf. Ich glaube, ich verhalte mich auf höfliche Arten, aber die Ausprägung, Politeness, wie wir sie deswegen nennen, ist bei mir niedrig ausgeprägt. Es ist nämlich eigentlich hauptsächlich soziales Verantwortungsgefühl und Regeltreue. Empathie heißt, wie wichtig ist dir die eine Person gegenüber. Politeness heißt, wie wichtig ist dir die Gemeinschaft, die Gesellschaft. Und es führt unter anderem zu Regeltreue. Wenn du beim Parken darauf achtest, dass auch deine Räder gerade stehen, damit alle an, erstens, was sollen denn sonst die Leute denken, wie sieht denn das aus, und zweitens, das macht man halt so, weil dann können alle besser neben dich parken. Wenn du nachts auf einer Kreuzung, wo man in alle Richtungen 100 bis 500 Meter weit sieht, um Mitternacht, wo Hass und Katz sich gute Nacht sagen und Fuchs, trotzdem stehen bleibst bei Rot, weil es ja rot, bist du höher in Politeness als jemand, der sagt, ist keiner da, ich kann niemandem schaden. Es ist ein Licht sagt mir nicht, was ich in meinem Leben zu tun habe und weiterfährt.
Ja. Das ist eine Empfehlung.
Ja, 120 auf der Autobahn würde sehr hohe Politeness einhalten, weil er sich denkt, naja, es ist ja ein Grund, warum es die Regel ist. Irgendwo muss man eine Grenze ziehen und wenn man sich nicht dran hält, braucht es die Grenze nicht. Also halten wir uns dran, ist gut für alle, dann gibt es weniger Unfälle. Niedrige Politeness würde sagen, naja, 139 geht, das gibt keinen Punkt. Wer rechnen kann, sagt 142 geht, nach Abzug von 6% Toleranz gibt es keinen Punkt. Ja, so. Und deswegen, wie wichtig sind dir Regeln und Normen, ist die eine Frage. Oder wie hoch ist deine kriminelle Energie? Auf der anderen Seite, wie wichtig ist dir die Gesellschaft? Ne? Lebst du den Kantschen Imperativ so gut es geht, sodass das, wie du dich verhältst, auch zu einem Gesetz werden könnte? Heute sieht man es je nach restlicher Ausprägung, vor allem mit hoher Offenheit und niedriger Ordnung, dann oft im Bereich, sieht man es politisch sehr schnell. Ne? Menschen, die hoch in Politeness ausgeprägt sind, das gibt einen Grund, warum die den gleichen Wortstamm haben, hochpolite Menschen sind eher politisch. Und wenn du dann ein eher liberales, offenes System hast, also niedrige Ordnung, hohe Offenheit, bist du wahrscheinlich eher links ausgeprägt und dir sind potenziell, das ist nie ein Muss, ein Wenn-Dann, aber tendenziell sind dir Dinge wie Gendern, LGBTQ-Inclusiveness, möglicherweise Frauenquote, vegane Ernährung, E-Auto, Vorantreiben von Klimaschutz wichtig. Und wenn du niedrig in Politeness oder hoch in Politeness, aber konservativ im System, also wenig Ordnung, wenig Offenheit, viel Ordnung und Fleiß. Tendierst du vielleicht in eine ganz andere Richtung, hast trotzdem eine politische Meinung. Oder hast bei niedriger Politeness wie ich, findest zwar gewisse Dinge richtig und wichtig, mischst dich aber politisch gar nicht so sehr ein, weil du denkst, nee, wenn, dann will ich den Laden komplett rumdrehen und auch was machen. Aber die ganze Zeit mich in politische Diskussionen schmeißen, muss ich ja nicht. Ich habe da nicht so viel Meinung zu, ja, weil es dir nicht so wichtig ist. Natürlich sind mir Menschen wichtig und bei philosophisch dann drüber nachdenken, allein aus dem Intellekt raus ist mir auch die Gemeinschaft wichtig. Aber es ist nicht dieser Erstimpuls, wie ihn eine hochpolite Person hätte. Und deswegen schau doch mal bei dir. Sind dir Regeln, Normen und die Gemeinschaft wichtig? Ja. Vor Kassenwart im Turnverein oder aktiv im Elternbeirat hast du im Regelfall nur mit hoher Politeness oder wenn du andere Motive hast. Ja, wie Dominanz will Einfluss haben oder so. Aber an sich kommt sowas meistens aus hoher Politeness, weil es in der Gemeinschaft aktiv. Mhm. Niedrige Politeness hat das weniger. Guck mal, wie bist du da ausgeprägt. Ich höre dich so laut denken, Kerstin. Was sind so deine Erfahrungen mit Politeness-Werten?
Ja, also ich habe auch da übrigens, das war der zweite Teil, wo ich gedacht habe, das Ding ist kaputt, ne? Weil ich habe, mein zweiter Vorname war lange, über Jahre hinweg und ich glaube auch, als wir uns noch kennengelernt haben, war das noch so angepasst, Kerstin angepasst, Lehmheuer. Das Testergebnis hat was anderes gesagt bei einer Politeness von nur, ja, von nur 8. Ganz spannend. Und ich bin jetzt gerade durchgegangen, was du sagst, ne? Ich war übrigens jahrelang im Elternbeirat, aber nicht aus, und da können wir vielleicht gleich mal drüber sprechen, nicht aus meiner Persönlichkeit heraus, sondern eher immer latent, latent angenervt, genau das. Und eine hohe Dominanz, ne? Also ich wollte anderen was Guten tun, ich wollte es beeinflussen, Dominanz hoch. Ja. Und aber meine Politeness hat immer innerlich schön, wie das darf ich ja jetzt sagen, mein Podcast gekotzt. So. Und deswegen, ich fände es so, deswegen, ich kriege mal Gänsehaut gerade hier wieder, ich fände es so cool, das weiterzugeben, um sich selber besser zu verstehen, um nur noch die Dinge zu machen, auf die man wirklich Bock hat. Oder, wenn man keinen Bock drauf hat, wenigstens zu wissen, warum habe ich da keinen Bock drauf.
Yes. Für die, die im Podcast nur zuhören und es gerade nicht gesehen haben, warum Kerstin im Satz plötzlich angefangen hat zu lachen. Ich habe das E und das N hochgehalten, als ihr Elternbeirat gesagt hat. Im Sinne von E, Dominanz, N, Rückzug, voila. Das heißt, es gab vielleicht Dinge, die dich gestört haben. Da wolltest du für deine Kinder auch aus der hohen Empathie raus dafür sorgen, dass es gut läuft. Ja. Und mit der Dominanz sagst du, dafür sorge ich selber, sonst macht es keiner. Genau. Und so sehen wir oft, verschiedene Verhalten können sich natürlich auch aus verschiedenen Ausprägungen speisen. Aber zu wissen, warum ist da der Impuls und warum sind manche Dinge für mich auch super anstrengend? Worauf habe ich, wie du gerade gesagt hast, gar keinen Bock? Das ist so wertvoll, weil du kannst natürlich auf einer Musterebene immer auch dich gegen dein Modell verhalten. Und manchmal ist es auch gut, in Anführungszeichen. Also wenn du in Ordnung null hast und du lebst in einer WG und die anderen schmeißen dich bald raus, weil sie sagen, ey, in der Küche wächst eine Ameisenkolonie, immer wenn du Putzdienst hast, dann macht es Sinn, sich anzueignen, Tasse verwenden, kurz abwaschen, gleich in den Schrank stellen, hast es weg, dann gibt es keinen Stress mit den Kollegen. Und das kann man lernen. Es wird dich aber immer mehr Kraft kosten, als jemand, der das Bedürfnis hat und beim Bedürfnis erfüllen eher Kraft tankt, als Kraft abgibt. Und deswegen ist es in manchen Bereichen gut zu wissen, kostet es mich Energie oder nicht? Und auch gegenüber anderen, ne? Unsere Liebsten um uns rum, manchmal zu verstehen, sie machen manche Dinge mir zuliebe, aber das kostet dir richtig Energie. Zum Beispiel. Ja, ja, das also auch anders wertschätzen zu können.
Kommen wir dann vielleicht auch gleich nochmal zu, dieses an den anderen verstehen. Ne?
Denn wir sind auch gleich durch. Ich gehe nur noch auf N ein und dann kommen wir zu der Anwendung und all deinen Fragen. N wie Neurotizismus. Ja. Besteht aus zwei Teilen, nämlich Volatilität und Rückzug. Und also Neurotizismus ist die Fähigkeit, negative Gefühle zu generieren. Ne? Das Gegenstück zur Extroversion. Man denkt immer, das Gegenteil von Extraversion ist Introvertiertheit. Das stimmt nicht. Introvertiertheit ist sozusagen der Mittelpol dazwischen. Negative Gefühle, positive Gefühle und dazwischen introvertiert generiert nicht so viele starke Gefühle. Außer es hat noch das hier mit dabei. Ist eigentlich Introvertiertheit heißt wenig Extrovertiertheit. Und Neurotizismus ist das Gegenstück, nämlich viele negative Gefühle produzieren. Man kann nämlich übrigens auch beides haben. Das generiert dann oft so 3 Schritte vor, 2 zurück oder 2 Schritte vor, 3 zurück. Möglichkeiten aus hohem Enthusiasmus mit hohem Rückzug. Rückzug und Volatilität, was sind sie? Rückzug macht Angst und Volatilität macht Wut und Trauer. Das ist die Kurzfassung. Da, wo sich auf einen wahrgenommenen Stressor oder wahrgenommenen Kontrollverlust hoher Rückzug erstmal davon zurückzieht, Also durch, oh Gott, Angst, weg davon. Vermeidungsstrategien, Flucht, sei es thematisch Thema wechseln oder körperlich den Raum verlassen oder gar nicht hingucken wollen. Oder einfach da bleiben, aber eben Angst spüren. Hat Volatilität eher dieses Gefühl, ich will drauf. Ja, und mit hoher Dominanz dann auch körperlich oder verbal drauf. Wenn es ein Mensch ist, der einen aufregt, geht man dagegen. Man kann aber auch mit niedriger Dominanz volatil sein, dann kocht es eher innerlich, kommt aber nicht raus. Ist für diejenigen manchmal auch echt schwer. Aber das sind so die zwei Hauptdinger. Wie schnell gehst du in Wut, wie schnell gehst du in Angst? Wut und Trauer, besser gesagt, und Angst. Bei hoher Volla, da reicht manchmal eine SMS, zack, Tag im Arsch. Ja, da kannst du dich aufregen und dann hast du im Kopf Gespräche mit derjenigen und derjenige kriegt es gar nicht mit. Ja? Wohnt mietfrei in deinem Kopf, aber geht irgendwie nicht raus. Ja? Das heißt, das Gefühl kommt schnell und es bleibt lang. Im Stadtverkehr hupt dich einer an, zeigt noch irgendeine Extremität und du kannst aussteigen, Spiegel abtreten. Auf einer Party kommt die Ex von deinem Partner, legt die Hand auf den Arm und sagt, hi, zack, Stegmesser im Auge. Ja? Du machst es nicht, aber der Impuls ist da. So. Und mit niedriger Volatilität ist das alles eher wurscht, ne? Da kann die Welt brennen, du holst die Würstchen raus zum Grillen. Und da kannst du mal schauen, wie bist du so? Eher völlig entspannt mit der Welt oder schnell auch in feurigen Gefühlen. Aber tatsächlich ein Vorteil, man denkt jetzt, oh Gott, das ist doch was Negatives, auch hier hat Vor- und Nachteile. Stabilität macht's Leben oft entspannter, ja. Aber Volla sorgt zum einen für ein gewisses Feuer, gerade in Beziehungen hat es nicht nur Nachteile. Als stabiler Mann kann ich sagen, aus irgendeinem Grund ist es auch irgendwie attraktiv, wenn da so ein Feuer ist. Wenn ich so die Partnerin meiner Vergangenheit, vor allem aber auch die Partnerin, mit der ich jetzt mein Leben verbringe, angucke, da ist schon auch ein bisschen dieses das auch in der Volla drin steckt, auch wenn sie inzwischen super Umgang damit gefunden hat und im Alltag sehr stabil geworden ist, ist dieses oft da gewesen und manchmal heute noch und hat nicht nur Nachteile. Die besten Schauspieler haben alle hohe Volla. Also es gibt ganz wenig Schauspieler, die wirklich stabil sind. Ich würde sagen, George Clooney und Henry Cavill würde ich jetzt einschätzen. Aber ansonsten, egal ob Leo DiCaprio, Brad Pitt, Amber Heard, Johnny Depp, Zendaya, die haben alle einen richtig ordentlichen Neuro, weil so können sie, kürzlich ein Interview gehalten mit Yvonne de Barg, die viele noch aus einer sehr lange gelaufenen deutschen, wie heißen sie auf Deutsch, nicht Sitcom, sondern
Seifenoper.
Soap, genau, so eine Soap kennen, ja, als Doktorin. Und die hat auch selber gesagt, ja, ich hab dieses Feuer auch recht schnell und die alle haben den Vorteil, als Schauspieler und in vielen anderen Bereichen auch, du hast auf die Gefühle Zugriff. Du kannst schnell in dieses Feuer gehen. Jemand Stabiles tut sich viel schwerer, so ein Gefühl überhaupt darzustellen. Es ist aber auch eine tolle Alarmanlage, wo der stabile Mensch sich ewig überarbeitet und irgendwann merkt es der Körper, merkt der mit Volla viel früher, oh, ich will was verändern. Und der Stabile bleibt viel länger, zum Beispiel auch in einer toxischen Beziehung, weil er sagt, naja, geht ja noch. Wo der mit mehr Volatilität sagt, nee, das geht gar nicht, ich muss jetzt was ändern, Handlung drauf. Also auch das, auch Rückzug. Ja, zu viel Angst hemmt natürlich, aber gar keine Angst, das hat auch nicht nur Vorteile. Der Captain der Titanic wäre mir lieber gewesen, hätte er gesagt, na, vielleicht sinkt er nicht, wenn wir ihn rammen, der Eisberg. Ja, und deswegen, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Guck auch da mal für dich. Wie schnell gehst du in Angst? Denkst du sehr oft, oh Gott, was ist wenn? Und merkst hinterher, oh Gott, war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Oder bist du eigentlich recht basisentspannt und gehst Bungee-Jumpen und Downhill-Biken und brauchst den Kick, damit du überhaupt was spürst. Oder irgendwo da dazwischen. Ja, und die Wut, wie schnell gehst du in Wut? Oder wie lange kannst du entspannt bleiben, wenn andere sich schon aufregen?
Alex, danke. Tolle, tolle Darstellung nochmal. Ist einfach, ich kenne es ja, ich lebe es täglich und trotzdem finde ich es wieder so spannend einfach. Immer in den Gedankengängen, da konntest du mich denken hören, glaube ich.
Weil wenn du
wo kommt's her?
Ja, weil wenn du die 10 Ausprägungen kennst, wir haben jetzt 40 Minuten ungefähr damit verbracht, aber es war wichtig, weil wenn du das bei dir kennst und verstehst und gleichzeitig ein besseres Verständnis dafür hast und es damit auch schneller bei anderen siehst, dann kannst du so viel besser dich selbst leben, aber auch Beziehungen leben. Warum? Weil hinter jeder dieser Ausprägungen stecken Bedürfnisse. Hinter Offenheit steckt das Bedürfnis nach neuem Erleben, nach Abwechslung, nach intensiven Eindrücken, nach Schönheit oder nach mentaler Bespielung. In der Gewissenhaftigkeit steckt das Bedürfnis nach klaren Strukturen und Ordnung oder nach Freiheit davon. In der Verträglichkeit steckt das Bedürfnis nach Harmonie, nach guten Beziehungen. In der Extraversion steckt das Bedürfnis nach Belohnung, nach tollen Dingen, die man erleben kann, oder nach großen Zielen, die man erreichen kann, oder nach gewinnen wollen, oder nach die eigene Meinung sagen können. Und wenn du einen Partner hast, der die Harmonie besonders braucht, oder gehört und gesehen werden will, oder Struktur braucht und dir fällt sie nicht leicht, oder was Tolles erleben will und du denkst, ach, wir können doch auch zu Hause bleiben, dann kannst du schauen, was braucht er, was brauche ich und wo kann ich mal ein Auge zudrücken und sagen, heute machen wir was, was dir gut tut, um die Beziehung stärker zu machen. Im Neuro steckt vor allem ein Bedürfnis, Sicherheit, und zwar in beiden Ausprägungen. Wie kannst du für Sicherheit sorgen? Sei es für dich, schon im Vorfeld, damit das Gefühl nicht hochkochen muss, oder für den anderen, damit es zwischen euch harmonisch bleiben kann und derjenige einen sicheren Hafen hat, in dem er für immer bleiben will. Ja? Es ist so viel wertvolle Handlungsebene mit drin, wenn wir verstehen, welche Bedürfnisse sind da bei mir und beim anderen. Und deswegen Nummer 1 Tipp, bevor jetzt alle deine Fragen noch gerne beantworten. Wie ist dein Modell? Und dann gucken, so langsam mal beobachten beim anderen, einfach durch Dinge, die du im Alltag so erlebst. Wie glaubst du es, dass es anderen? Und welche Bedürfnisse sind da? Und wie kann man die erfüllen, wenn man möchte? Und dann passiert bei sich selbst und in der Beziehung unheimlich viel Magie.
Definitiv, kann ich nur unterschreiben. Also erlebe ich hier selber seit knapp 3 Jahren mit mir und mit meinem Mann. Übrigens auch mit meiner Tochter, die das auch gemacht hat. Sehr spannend, auch Familien, auch Mitarbeiter funktionieren. Hört sich so technisch an, ne? Aber miteinander, das Leben ist einfach, ganz ehrlich, hört sich kitschig an, aber das Leben wird besser. Es wird nicht langweiliger, es wird auch anders im Sinne von, ne, so. Aber da sind wir mittendrin. 2 Gedanken dazu. Der erste ist, jetzt beobachte ich das bei mir oder ich beobachte das bei dir. Ich habe das eben schon 2-mal gesagt, ich habe das ja auch bei mir beobachtet vorher, kriege das Testergebnis und denke so, fucking Scheiße. So, vielleicht da nochmal, ne, die Frage rein, inwieweit ist es denn wirklich wichtig, das Modell dann wirklich zu kennen, versus sich zu beobachten, das, was jetzt gerade stattgefunden hat, was ja schon mal sehr wertvoll ist, was ja auch nicht alle Menschen tun. Selbstreflexion ist ja nicht was für jeden so im Alltag. Wie schätzt du es ein? Reicht es, sich zu beobachten, ne? Oder macht es schon Sinn? Warum macht es Sinn, tiefer zu gehen?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dieser erste Blick auf sich ist super wertvoll und kann für viele schon total der Gamechanger sein. Meine Erfahrung ist zum einen aus diesem Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzungsthema, wobei der Test ist ja eine Selbsteinschätzung, das ist ja das Spannende. Aber wir fragen halt nicht, bist du enthusiastisch? Ja. Ich glaube, du bist in Enthusiasmus hoch. Magst du andere Menschen? Ja, du bist in Verträglichkeit hoch. Ja, sondern es werden 150 Fragen gestellt, die das Thema auf eine Art umzingeln, wo du gar nicht merkst, um was geht es eigentlich gerade in der Frage, und einfach intuitiv beantwortest. Und dann hinterher aus einem extrem aufwendigen Algorithmus, also da ist eine riesen IT dahinter. Ich weiß, manche haben versucht, den Test irgendwie nachzubauen, und du kannst natürlich heute den Persönlichkeitstest auch über irgendein Survey-Monkey oder sowas abbilden im Sinne von Fragen stellen und dann hinterher sagen, naja, er hat so oft da geantwortet, also machen wir da was Hohes. Aber wie die Fragen miteinander interagieren und wo manchmal die IT dann Puffer einbaut, wenn wir das Gefühl haben, da beantwortet jemand nie in vier und nie in ganz doll und ganz wenig, sondern nur dazwischen aus und ist aber hoch in Rückzug. Ne? Vielleicht ist er Angst, was Falsches zu antworten, und dann wird das wieder rausgerechnet und solchen Sachen. Da ist eine riesen IT dahinter, wo wir über 100.000 Euro schon investiert haben, nur in die IT und eine Firma, die das verwaltet und mit uns das weiterentwickelt. Weil eben der Test dann doch ein viel präziseres Ergebnis gibt. Und deswegen, ich glaube, die 2 wertvollen Sachen sind zum einen, er ist präziser und du kriegst genaue Werte, die über eher hoch, eher niedrig weit hinausgehen, sondern in Perzentilangaben. Und es macht nochmal einen Unterschied, ob du im ersten oder im 22. Perzentil bist. Ja. Und welchen Unterschied das macht, das kann dir dein Coach dann sagen. Und das ist das Nächste. Wir geben ganz bewusst, wir hätten ja als Geschäftsmodell, damals, als wir das Deep Ocean Institut gegründet haben, sagen können, lass nicht schon wieder was machen, was an uns und unserer Arbeitszeit hängt. Lass nicht schon wieder Seminare geben, wo wir in einem Raum sein müssen jedes Jahr. Lass diesen Test skalieren. Lass ihn mit Werbung bewerben und dann als PDF automatisch versenden. Und dann werfen wir oben mehr Geld raus, kommt unten mehr Geld rein. Und dann haben wir ein skalierbares Geschäftsmodell, das komplett ohne uns läuft. Knaller. Aber wir haben uns entschieden, wir geben diesen Test nicht ohne Auswertungsgespräch raus und haben deswegen den sehr viel aufwendigeren Weg gewählt, Coaches auszubilden, über Jahre zu begleiten, eine hohe Qualität in die Ausbildung zu packen, einen hohen Aufwand zu machen, diese Events zu organisieren, zu bewerben, durchzuführen und so weiter. Aber haben jetzt im Markt eine Reihe von sehr kompetenten Deep Ocean Coaches und Trainern sogar, darunter auch Kerstin, die Menschen eben helfen können, aus dem, was steht da, auch was zu machen. Weil sonst kann es passieren, du kriegst diesen Test und liest das und entweder fängst du nicht viel damit an oder denkst du, ach ja, nett, und legst es wieder in den Schrank. Oder liest, Neurotizismus hoch, jetzt habe ich es schriftlich, ich habe einen Dachschaden. Ja, und dann ist der Coach da, der dir hilft zu verstehen, nee, das heißt das überhaupt nicht. Auch wenn Neuro hoch das schneller denkt als Neuro niedrig, merken wir dann, auch das hat Vor- und Nachteile. Und natürlich ist die nächste Frage dann, was mache ich damit? Und vor allem für diese Frage ist das Auswertungsgespräch und vielleicht sogar ein Coaching dazu mit einem qualifizierten Deep Ocean Coach super wertvoll, weil dann bleibt es halt nicht bei, ach ja, ist nett, ich kenne es, ich habe es im Schrank liegen, sondern dann kannst du gucken, was heißt das für mich im Beruf, was heißt das für mich im Privatleben, was heißt das für meine Beziehung, wo sind Stolpersteine, über die ich immer wieder stolper, und wie kriege ich die in Zukunft besser gelöst und besser navigiert und kann ein schöneres, entspannteres, glückserfüllteres Leben haben, weil ich mich kenne und vielleicht sogar den anderen und diese Schnittmenge übereinander legen kann und gucke, wie können wir gut miteinander umgehen.
Genau, ja, ganz wertvoll, danke. Denn die Frage, die ich dazu auch immer noch wieder kriege, spannenderweise ist, und die gebe ich einfach nochmal direkt an dich weiter, wo ist denn der Unterschied zu anderen Tests? Warum soll ich denn einen Test machen, der, ich sag mal in Anführungsstrichen, zeitaufwendig ist, nicht im Sinne von, ich muss diese 150 Fragen ausfüllen, sondern das Debriefing kostet Zeit. Auch ich finde, es kostet auch immer Zeit, das dann wirklich umzusetzen. Warum mache ich nicht irgendwie was, was ich am besten online kostenlos machen kann? Wo ist der Unterschied da? Was würdest du sagen? Meistgestellte Frage, die ich bekomme, warum soll ich das machen? Warum soll ich Geld investieren?
Die schnellste Antwort ist ja all das, was wir gerade schon gesagt haben. Ich glaube, dass wenn du irgendeinen Test machst, dann hast du eine ganz nette Erkenntnis, die A, je nach Test, völliger Schwachsinn sein kann. Ich kenne eine Menge Leute, die haben, also wenn es jetzt nicht Big Five Tests sind, sondern Myers-Briggs, 16 Personality Types, kannst du dreimal ausfüllen, kriegst du drei unterschiedliche Ergebnisse und wirst dann in eine von 16 Typologien gesteckt, die alle komplett nicht haltbar sind wissenschaftlich, die nicht mal gut differenziert sind, die sich teilweise überschneiden. Wikipedia sagt wörtlich, der schlechteste Persönlichkeitstest der Welt, und trotzdem ist er immer noch da.
Spannend, ne?
Genauso haben wir diese stark vereinfachten Systeme mit vier Farben oder so, die natürlich ihre Berechtigung haben und für manche auch ein guter Einstieg sind in Persönlichkeitsentwicklung. Aber auf der Handlungsebene oft nicht so viel hergeben, was mache ich jetzt damit? Und deswegen, also es geht nicht nur um die Frage, warum soll ich den Test machen und nicht den anderen, es geht vor allem um die Frage, warum sollte ich den einen wissenschaftlich belegten Persönlichkeitstest machen, der sehr präzise und sehr erforscht ist, der dann noch mit einem Auswertungsgespräch kommt, das mir hilft, mein Leben glücklicher und besser zu leben, mit meiner Persönlichkeit gut umzugehen, die Fallstricke, die in meiner Persönlichkeit drin sind, zu erkennen und damit einen guten Umgang zu finden. Warum hat das Vorteile gegenüber, ich fülle irgendeinen Test aus und habe dann irgendeine PDF? Und ich glaube, das ist relativ eindeutig. Ich glaube, das Wichtigste ist, niemand muss, ganz ehrlich, und du kannst auch einfach das Buch lesen und dich besser verstehen. Diesen Test muss niemand machen. Wenn du möchtest, dass du eine bessere Beziehung zu dir und zu anderen führen kannst, wenn du möchtest, dass du deine Stärken und Schwächen besser kennst und dein Potenzial mehr leben kannst, dann kann der Persönlichkeitstest mit Auswertungsgespräch mit einem qualifizierten Coach, glaube ich, sehr, sehr wertvoll sein. Ja,
ja, prima. Und jetzt sind wir mitten in der Anwendung. Jetzt kriege ich mein Testergebnis,
ja.
Die das im besten Fall auch noch gut erklärt, ne? So wie bei mir. Dann denke ich so, verdammt, ist doch nicht kaputt, bin ich wirklich so. Jetzt bin ich aber damit immer noch nicht einverstanden. Ich hatte ein Debriefing, auch von einem Kollegen, von einem Coach. Wir haben hinterher drüber gesprochen und er lachte und schmunzelte und sagte, ich sehe das jetzt hier und ich weiß auch, dass das so ist, wissenschaftlich fundiert halt. Ich dachte aber ganz ehrlich, da stehen jetzt mindestens zwei Sachen, die will ich ja nicht sehen, die will ich ja nicht wahrhaben. Ne? Und ich habe dann so innerlich genickt und habe gedacht, ja, das kenne ich. Ich wollte auch nicht hochdominant sein und in der Politeness, sag ich mal, wie ich immer sage, nur homöopathisch veranlagt. Wie ist so eine Bedienungsanleitung dann dafür, wenn ich ein Modell bekomme, vielleicht aber auch nicht nur für mich, sondern vielleicht bei meinem Partner sehe, wo ich denke so, nee. Was kann ich tun? Also, um es wirklich für mich zu nutzen, für die Beziehung zu nutzen.
Ja. Also, zum einen, wenn du eine Bedienungsanleitung möchtest, eine sehr ausführliche, in der all das drinsteht, habe ich jetzt so einen kleinen Mini-Pitch vorab, bevor wir zum Schluss kommen und ich dann vielleicht auch noch ein Geschenk dazu anbieten kann. Tatsächlich, meine Herzensempfehlung ist tatsächlich das Buch, das wir jetzt gerade geschrieben, beziehungsweise die letzten 2 Jahre. Wir haben 3 Jahre dran gearbeitet, 2 Jahre intensiv davon. Jetzt ist es fertig und wir haben so viel Herzblut und alles, was wir über das Deep Ocean Modell wissen, hier reingegossen. Ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bekommst du nirgends. Es kostet 19,99 €. Du kriegst es bei Amazon und in jedem anderen Buchladen. Aber wir packen dir mal einen Link noch mit rein, dass du es schnell zugeschickt bekommst. Wir sind gerade mitten im Buch-Launch und hoffen natürlich, dass es ein Spiegel-Bestseller wird. Das heißt, wenn du es bestellen möchtest, ist es jetzt der perfekte Zeitpunkt dazu, der auch uns sehr freuen würde. Genau. Wenn du sagst, ich möchte auch gleich noch mit Menschen, die mir lieb sind, eine glückliche Beziehung führen und die müssen das auch wissen, der Trend geht zum Zweitbuch oder wenn du gleich 10 Weihnachtsgeschenke einen Haken dran haben möchtest, was ja sehr beruhigend sein kann, gerade bei Neuro hoch oder Empathie hoch, die gute Beziehungen führen wollen. Nein, Spaß zur Seite, aber tatsächlich von Herzen ans Herz gelegt, wir verdienen als Autoren an diesem Buch genau nichts. Das ist wichtig, auch ne, wenn man was verkauft, macht es gleich einen anderen Vibe, wenn ihr wisst, ich versuche das jetzt nicht aufzuquatschen, weil ich dann irgendwie Kohle kriege. An einem Buch verdient man nichts, aber ich möchte, dass diese Message in die Welt rausgeht. Ich weiß, wie viel in diesem Buch drinsteckt, was dein Leben positiv verändern kann. Und natürlich möchte ich auch, dass es möglichst bekannt wird und möglichst viele Menschen von Deep Ocean gehört haben, weil ich glaube, dass es Beziehungen, Familien, Berufe und alles andere besser machen kann. Und in diesem Buch, da gehen wir wirklich drauf ein. Erstens, was sind die 10 was ist Persönlichkeit? Wie entsteht menschliches Verhalten? Welche Rolle spielt das? Ne? Und dann schauen wir aber auch rein, was sind die 10 Ausprägungen, die ich gerade erklärt habe, nochmal im Detail. Bis hin zu, was passiert im Gehirn? Also wirklich, welche Areale sind aktiv? Was machen die? Da geht es jetzt nicht nur um die klugscheißerischen Begriffe, ne? Sondern es geht darum zu sagen, der Bereich, der für das Repräsentieren von abstrakten Zielen zuständig ist. Ist bei manchen ausgeprägter als bei anderen und bei denen, die es ausgeprägter haben, ist Fleiß leichter, weil sie ein weit entferntes Ziel besser sehen, spüren und mehr Zug dadurch generieren. Gleichzeitig ist bei Leuten, die dominant sind und sagen, da gehe ich hin, egal was im Weg ist, der Bereich aktiver, der Schmerzen reguliert, bis hin zu, also da wird auch mehr Endorphin ausgeschüttet und somit die Widerstände, die kommen, die es anstrengend machen, findet derjenige weniger anstrengend, weil der Zug dorthin, der ist stärker und der ist wichtiger als der Widerstand, den jemand anderen schon, ach komm, dann muss ich mir das gar nicht geben, abhalten würde. Ja? Und so kriegt man Stück für Stück ein Gefühl dafür, warum was manche Bereiche genau machen. Wie zum Beispiel Erleben viel mit Mustererkennung zusammenhängt. Und durch dieses Verständnis des neurologischen Backgrounds verstehen wir auch die Funktionsweisen der Ausprägung noch besser und können dann öfter in Momenten Aha-Momente haben und selber Schlüsse draus ziehen. Vor allem aber endet jedes der 10 Kapitel, also falsch, es gibt für jede Ausprägung ein Kapitel, in hoch und eins in niedrig. Also eigentlich gibt es 20 Ausprägungskapitel und in jedem gibt es das Unterkapitel Tipps für betroffene Gehirnbesitzer und Innen. Das heißt, es gibt zum Beispiel für Neuro hoch ein Kapitel nur Tipps für Menschen mit Volatilität hoch und ein Kapitel Tipps für Menschen mit Rückzug hoch. Was für Methoden kannst du verwenden, um die Angst oder das innere Kochen im Griff zu halten? Was kannst du dafür tun, dass du dich an sich stabil fühlst? Uns gar nicht dazu kommt. Was kannst du tun, wenn es erstmal soweit ist? Bis hin zu, was kannst du tun, wenn eine Panikattacke kommt, um wieder rauszukommen? Also da haben wir wirklich sehr viel Anwendungswerkzeug mitgegeben. Und gerne können wir da jetzt auch einen kleinen Blick drauf werfen, weil ich will, dass ihr heute schon einen Mehrwert habt, aber als vollständigste Antwort und besten Tipp heute. Und wenn du aus dieser Serie nur ein bisschen Mehrwert rausgezogen hast, dann bitte tu dir und natürlich auch mir, auch vor allem dir selbst den Gefallen und mach diese eine Bestellung, weil die kann wirklich was verändern und es kostet fast nichts und da ist richtig guter Stoff drin. Ja.
Sehr cool. Ja, das ist schon mal richtig super, weil ich habe viele Fragen bekommen, die gingen alle oder fast alle in die Richtung: Was mache ich bei Selbstzweifeln? Selbstführung, großes Thema, ja, oder halt auch Konflikte, Ängste vom Partner verlassen zu werden, Ängste auch was im Business-Kontext. Wie werde ich so diese Selbstzweifel los? Kann ich das schaffen? Sehr spannend. Und vielleicht können wir mal anhand vom Thema vom Selbstzweifel da nochmal tiefer einsteigen, weil ansonsten kann ich es auch nur unterschreiben. Holt euch das Buch, weil du hast es gerade so schön gesagt, es ist eine Bedienungsanleitung. Und da kann man für sich selber immer nochmal nachschlagen. Und genau, also Alex, Was, wenn ich jetzt ein Mensch bin voller Selbstzweifel?
Genau, also was können wir tun? Generell.
Ich wäre ein Mensch voller Selbstzweifel, so ist mein, auch mein zweiter Vorname.
Ja. Also, tatsächlich die gute Nachricht ist, gerade im Neurotizismus, und da stecken eben genau die erwähnten Selbstzweifel. Ne? Also, wir haben inzwischen auch eine Studie rausgebracht, die sich anschaut, wie entsteht eigentlich Selbstbewusstsein oder eben Selbstzweifel. Und während es eine Metastudie ist, die sehr viel wissenschaftliche Literatur zusammenbringt, wenn ich es jetzt ganz klein zusammen, ganz auch leicht vereinfacht zusammenfassen müsste, ist Selbstbewusstsein erstens tatsächlich im Deep Ocean Modell abgebildet. Das ist schon mal die gute Nachricht. Und wenn wir es irgendwie verorten müssten, die einfache Erklärung ist, es ist Extraversion minus Neurotizismus. Das heißt, positive Gefühle abzüglich der negativen Gefühle definiert zu einem großen Teil Selbstzweifel. Und jemand, der niedrig in Extraverse ist, aber sehr hoch im Neuro, hat eine Menge Selbstzweifel. Jemand, der sehr hoch in Extraversion ist und komplett stabil, hat fast keine Selbstzweifel. Und jemand, der beides hoch hat, fühlt sich manchmal wie der tollste Hecht auf dem Planeten, aber ganz oft auch nicht und denkt dann zusätzlich noch, warum denke ich manchmal eigentlich, ich bin der tollste Hecht, was lüge ich mir eigentlich in die Tasche, Gott, wie schrecklich ist das eigentlich, und schwankt dazu super hin und her, ne? Also das ist möglich, und gleichzeitig, und das ist das Schöne, ist da der größte Hebel, mit anderen Worten, positiven Einfluss auf dein Leben haben kannst du am meisten, wenn du Neurotizismus hoch hast und weißt, dass es so ist und aktiv etwas dagegen machst. Also was heißt dagegen? Dafür machst, dich besser und stabiler zu fühlen. Und da gibt es tendenziell zwei Möglichkeiten. Die erste ist präventiv, also vorher dafür sorgen, dass du gar nicht in den gefühlten Kontrollverlust gehst. Und dafür helfen Dinge wie genug Schlaf kriegen. Sobald du weniger Schlaf hast, wirst du instabiler. Ja. Für eine hohe Schlafqualität sorgen, das auch priorisieren. Oft sagen wir, ja, Schlaf ist wichtig, aber wir handeln überhaupt nicht danach. Und wenn wir sagen, Schlaf ist Priorität, also wirklich wichtiger als anderes, dann ist es auch wichtiger, als abends noch einen Film gucken. Dann ist es auch wichtiger, als auf einer Party noch länger zu bleiben. Dann ist es manchmal auch wichtiger, als irgendein beruflicher Termin. Und das ist am Anfang schwer. Aber wenn wir merken, wir fühlen uns oft instabil und Schlaf tut uns gut, dann priorisier das mal. Es verändert deine Lebensqualität. Ernährung, Essen, genug Wasser trinken, nicht in Blutzuckerspiralen reingehen über kurzkettige Kohlenhydrate oder zu lange nichts essen, sondern über gute Nährstoffe, die dir gut tun, auch dem Körper gut tun, sorgt auch dafür, dass du dich besser fühlst. Vielen hilft Sport. Manche versuchen, weil sie sich nicht gut genug zu fühlen, so viel Sport zu treiben, um ihren Körper zu optimieren und dadurch dann in die körperliche Erschöpfung zu gehen. Das hilft mental auch nicht nur. Ja, aber Sport in einem Maße, wo du merkst, es stärkt mich, es tut mir gut, es lastet mich aus, es bringt mich aus dem Kopf raus in den Körper, ist auch was, was sowohl Intervention sein kann, ich hatte einen stressigen Tag, ich power mich aus, ich komme in den Körper, als auch Präventivmaßnahme sein kann, ich kümmere mich um mich, ich bin stabiler mit dem, was kommt. Also das sind so zwei Dinge, die wir vorab tun können. Aber wir können natürlich auch reaktiv reagieren, also dann, wenn der Stressor schon da ist. Und da vielleicht so ein, zwei Ideen. Und bitte tu die jetzt nicht ab, als na gut, kenne ich. Und weil wir, wann immer wir denken, kenne ich, denkt das Gehirn ja gut und dann muss ich ja nichts damit machen, habe ich ja schon verstanden. Ich sage jetzt ein Wort, das du sicher kennst, aber das alles verändern kann, wenn du es auch machst. Meditation. Achtsamkeitsbasierte Meditation. Also jetzt nicht Meditation, wo du irgendwo hinfliegst, dir was vorstellst, sondern basically eine, die dich ins Hier und Jetzt bringt. Die dich rausbringt aus all den Dingen, wo du bist, in Gedanken und dich wumm, ins Hier zentriert. Und by the way, auch dazu gibt es im Buch einen ganzen Kurs, den zum Download mit einem Link verlinkt ist, wo ich das genau beibringe, Schritt für Schritt mit einem Video, mit mehreren MP3s zum Runterladen, zum Während der Angehören, mit geführten Meditationen. Aber ich empfehle zum Beispiel auch Headspace oder Seven Mind, zwei tolle Apps dazu. 10 Minuten am Tag, gibt es eine Menge Studien, verändert tatsächlich im Gehirn was. Da wird die Amygdala langsam entspannter, die Alarmanlage geht weniger schnell an und somit machst du in zwei Arten was. Erstens, du beruhigst das Gehirn langfristig, sodass du weniger volatil wirst. Du gehst weniger schnell in Angst und Wut. Auch Rückzug geht dadurch runter. Dein Neuro geht runter. Ja? Und zweitens lernst du aber eine Fähigkeit, die du in den Momenten brauchst, wo du dich sonst stressen würdest. Nämlich in dem Moment, wo ein äußerer oder innerer Stressor kommt. Was machen wir, damit er uns so richtig stresst? Wir haften uns an. Wir Wir machen unser Glück davon abhängig von dieser Sache, indem wir uns anhaften, drüber nachdenken und so dran kleben. Ja? Und Meditation lässt dich eins lernen, einen Gedanken oder irgendwas, was kommt, loszulassen. Weil das die eine Aufgabe bei achtsamkeitsbasierter Meditation. Es geht nicht darum, nichts zu denken. Das denken viele und deswegen denken, ich kann nicht meditieren. Das klappt bei mir nicht, ich schaff's nicht, nichts zu denken. Gerade mit ein bisschen Neuro und viel Frrr im Kopf ist das so und ist das normal. Darum geht's aber gar nicht, das ist das Missverständnis. Am Ende geht's bei Meditation nicht um nichts, nicht ums Nichtsdenken, sondern ums, da kommt ein Gedanke, das ist okay. Und dann lasse ich ihn mit dem Ausatmen wieder gehen. Puh. Und führe die Aufmerksamkeit zurück auf die Atmung. Weil wir können uns immer nur auf eine Sache konzentrieren. Und wenn ich sie wirklich auf die Atmung lenke, ist das andere wie von allein wieder weg. Und wenn du das trainierst, jeden Tag, 365 Tage im Jahr, nur 10 Minuten, dann lernst du es irgendwann automatisch in Momenten zu tun, wo ein Stressor kommt und du dich entweder anhaften kannst. Und sobald du dich anhaftest, machst du dein Glück davon abhängig. Und dann geht's scheppern im Körper los. Und dann gehst du ins Leiden. Dann gehst du ins Suffering. Sobald du dich aber mit der Liebe verbindest, sobald du dich an deinen Atem knüpfst, sobald du wirklich präsent bist, sobald du, auch wenn es leicht spirituell klingt, wieder spürst, dass du Gott bist, dass du Universum bist, dass du alles bist und mit allem verbunden bist. Mit anderen Worten, sobald du mal kurz nicht vergisst, wer du bist oder dich ablenkst durch irgendwas, wo du dich anhaftest und von stressen lässt, dann entsteht innere Ruhe. Weil Stress entsteht nur durch, was könnte da kommen oder, oh Gott, was war da gerade? Im Hier und Jetzt ist nie welcher, außer da steht wirklich ein Säbelzahntiger. Ja. Und deswegen Meditation, achtsamkeitsbasierte Meditation, entweder wie ich sie im Buch beibringe oder wie du sie schon kannst oder wie du sie mit Headspace oder Seven Mind machen kannst, 10 Minuten am Tag, lernst du das Tool, erstens generell entspannter zu sein und zweitens, wenn mal was kommt, es wieder gehen zu lassen, statt dich dran zu kleben. Das ist wirklich das Wichtigste und auch wenn du sagst, ja, kenne ich schon, bitte tu es nicht ab als, ja, kenne ich schon, sondern sag lieber, ja, kenne ich schon, geil, könnte ich mal wieder. Und mach's und guck, was das bei dir verändern kann.
Also ja. Ich wäre hier zu Hause schon rausgeflogen. Ich mache das mittlerweile seit 10 Jahren. Und ansonsten, um mein Neuro, meine Wohler im Griff zu haben und dass ich mittlerweile kann eine Nacktschnecke, die aussieht wie ein Säbelzahntiger, ruhig auf unseren Rasen kriechen, ohne dass ich ausflippe, sondern ja. Ich lerne hinzugucken und zu sagen, okay, was ist es denn jetzt? Ist es wirklich ein Säbelzahntiger, was es in der Regel nie ist, oder ist es eine süße kleine Nacktschnecke, die sich ein bisschen aufpustert gerade, ne? Sehr wertvoll. Alex, muss ich denn, das sind alles super, super, finde ich, Tipps für die Anwendung, für die Umsetzung. Hilft es mir denn, wenn ich weiß, es kommt aus meiner Persönlichkeit, dieses oh mein Gott, ne? Oder ist es in dem Fall egal, dass ich sage, hey, okay, ich weiß, ich verhalte mich so, ist die Ursache entscheidend? Also, dass ich weiß, es ist Persönlichkeit oder ist es angelerntes Verhalten?
Sagen wir so, angelernten Neuro gibt es recht wenig. Ich glaube, wenn du regelmäßig Stress empfindest und gerne weniger Stress empfinden würdest, dann ist das die Menge von Volatilität oder Rückzug, die da ist. Und das Gute ist, du kannst, wie sehr du es spürst, hast du einen Einfluss drauf. So gesehen, ob du das in die Persönlichkeit reinzählst oder sagst, habe ich gelernt wegen einem bestimmten Trauma, ist nicht so richtig wichtig. Manchmal gibt es Leute, die sind an sich stabil, hatten aber ein schreckliches Erlebnis und haben dann auf dem Thema einen Trigger. Also Beispiel, ich bin an sich recht stabil, ich bin mein Wespennest getreten. Lange Zeit hat mich nur das Summen bei Marmeladenbrot im Sommer im Garten richtig doll gestresst. So. Und da kann dann zum Beispiel eine Hypnosesitzung oder eine NLP-Sitzung oder ein anderes Coaching-Format helfen. Die ist ja auch eine Anhaftung, auch eine Verknüpfung von, wenn das passiert, dann das lösen. Damit da die körperliche Speicherung von immer wenn, dann passiert Stress, wieder weg ist. Ja. Und so gesehen ist schon manchmal gut zu wissen, das habe ich gelernt, das ist eine Musterebene. Zu diesem konkreten Thema kann ich eine Technik anwenden, damit da schon generell mehr Ruhe reinkommt. Das hilft auf jeden Fall.
Genau. Yes. Ja, aber es ist so meine Erfahrung, ne? Jetzt machen wir mal ein bisschen Schubladen auf hier. Ich habe ja viele Frauen im Coaching gehabt, die das Ergebnis sehen und auch sagen, ist kaputt. Und zwar genau bei Neuro, die sagen, boah, ich hätte mich viel höher eingeschätzt. Ja. Und mein Partner würde auch sagen, ich bin viel höher. Ja. Wo ich dann einfach festgestellt habe, wow, also gerade bei Frauen, dass ich denke so, und das hat denen immer sehr geholfen, zu verstehen, ja. ich bin so eigentlich gar nicht. Ich habe das gelernt, um dann da so ein bisschen so eine Erlaubnis zu haben, ich darf mich auch mit wenig Rückzug verhalten. Das fand ich ganz spannend. es scheint echt ein Thema zu sein. Genau. Ja, spannend. Danke.
Und da kommt natürlich auch ein bisschen, Persönlichkeit und gesellschaftliche Sachen zusammen. Also wir haben im Buch auch ein spannendes Kapitel über Männer und Frauen und Unterschiede zwischen Männern und Frauen, weil es gibt tatsächlich gewisse evolutionär wahrscheinlich bedingte Unterschiede in den Persönlichkeiten von Männern und Frauen, die auch nicht gesellschaftlich, ne? Also viele sagen, ja, aber es ist doch bestimmt gesellschaftliche Prägung. Es gibt gesellschaftliche Prägung, die spielt auch eine Rolle, aber es gibt tatsächlich auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern, zwischen den biologischen Geschlechtern, die umso mehr man Menschen in Ruhe lässt, umso mehr es Chancengleichheit gibt, umso weniger Geschlechterrollen gepusht werden, umso größer werden die, diese Unterschiede. Ja, und die merkt man nicht im Mittelfeld, ja, die merkt man im Mittelfeld gar nicht so doll. Aber zum Beispiel, wenn ich dir einen Mann und eine Frau vorsetze und du weißt nicht, wer ist, also wer verträglich, wie verträglich die sind, und du müsstest einfach raten, wer von beiden aggressiver ist, dann lägst du in 60% richtig, wenn du sagst, der Mann. Und wenn du sagen würdest, wer ist verträglicher, lägst du in 60% der Fälle richtig, wenn du sagen würdest, die Frau. Und im Mittelfeld, wie gesagt, sind wir uns ähnlicher, als wir unterschiedlich sind. Die meisten Männer sind anders als andere Männer, als der Durchschnittsmann und anders ist als die Durchschnittsfrau. Aber an den Polen machen sich diese Dinge sehr bemerklich. Wenn du 10.000 Menschen nimmst, Hälfte Männer, Hälfte Frauen, und du müsstest die 5 aggressivsten finden, wären es 5 Männer, Punkt. Ja, okay. Es sind immer statistische Ausnahmen möglich, aber wenn es ein statistisch normal verteiltes Feld ist, wären das Männer. Und wenn du die 10 verträglichsten Menschen von 10.000 suchst, sind es alles Frauen. Und das sorgt eben dafür, dass manchmal gewisse berufliche Verteilungen tatsächlich auch normal und nicht nur gesellschaftlich gedrückt sind. Ich bin voll dafür, dass mehr Frauen in die Berufe, in die sie auch rein wollen, auch rein finden, dass Frauen tolle Führungskräfte sein können und so weiter. Es gibt aber tatsächlich auch Gründe, warum zum Beispiel mehr Männer Ingenieure werden. Ja, 75% aller IngenieureInnen sind Männer. Und mehr Frauen PsychologInnen werden, weil 75% aller Psychologen und PsychologInnen sind Frauen. Und es liegt einfach daran, unter anderem wegen dem Unterschied in Verträglichkeit, interessieren sich Frauen mehr für Menschen und Männer mehr für Dinge. Und um Ingenieur zu werden, musst du dich echt doll für Dinge interessieren. Das heißt, du musst einer von denen sein, die ganz am Ende der Normalverteilung sind. Und um Psychologe oder Psychologin zu werden, musst du dich sehr für Menschen interessieren. Und an den Enden sind eben nicht nur, aber mehr der jeweiligen Gruppe. Und wie gesagt, das ist nicht dazu da, jetzt Schubladen zu verfestigen oder Leute reinzustecken. Alles andere ist auch erlaubt. Ich habe eher ein weibliches Modell in dieser Denke. Ja, so, ich weiß, wie es ist, wenn man das Klischee nicht erfüllt. Aber ich will nur sagen, manche Klischees haben halt einen Background, einen biologischen. Unter anderem sind Frauen etwas höher in Ordnung. Das könnte manche Streiterei rund um Socken, die rumliegen, erklären. Frauen sind auch ein kleines bisschen höher in Neurotizismus tatsächlich, was manchmal dafür sorgt, dass eben sie eher als sehr emotional wahrgenommen werden. Und gleichzeitig aber aus dieser Prägung, die dann da war, gewisse Klischees entstanden sind und wir dann gesellschaftlich versucht haben, die auch weiter zu erfüllen. Und das leider dazu gesorgt hat, dass Männer jetzt am besten gar keine Gefühle zeigen dürfen, weil es nicht männlich, ja, und Frauen gerne als hysterisch abgetan werden, was auch falsch ist. Ja, genau, also das finde ich auch falsch. Ich sage nur, es gibt einen gewissen Background, der in der großen Statistik, aus der der Einzelne natürlich immer ausbrechen kann, durchaus abgebildet ist. Aber das Wichtige ist natürlich, was mache ich dann mit dem Wissen? Wie kann ich dadurch eher es spannend oder entspannend finden, zu wissen, okay, das erklärt dies oder jenes, aber eben gleichzeitig immer das Individuum zu sehen und zu sagen, wer bin ich, wer ist mein Partner und was brauchen wir? Und uns da auch die Erlaubnis zu geben, du kannst als Frau ein sehr weibliches, also ich finde es schön, inzwischen ist es ja so, dass sehr viel dafür gepocht wird, dass Männer auch Gefühle zeigen dürfen und Frauen auch stark sein dürfen. Und ich bin 100% dafür. Ja. Und gleichzeitig finde ich, darf aber auch ein Mann eine klassisch klischee-männliche Rolle leben. Und eine Frau darf auch eine klassisch weibliche Rolle leben. Und wenn zwei sich treffen, wo sie sagen, für uns ist das genau richtig, dass er der Versorger ist und sich um alles kümmert beruflich und sie baut Nestwärme zu Hause und sagt, ich habe einen starken Mann an meiner Seite, ich kümmere mich nicht um Berufe, ich kümmere mich um Familie und beide wollen das, dann darf auch das okay sein. Ja. Nur natürlich darf es genauso auch andersrum okay sein, dass sie sagt, ich habe große Ziele, ich möchte Vollgas geben und ich werde mich durchsetzen, ohne dann, dass sie mehr Widerstand kriegt als ein Mann, weil es heißt, na, die ist aber kratzbürstig für eine Frau. Ja, sie ist wahrscheinlich dominant und wahrscheinlich nicht super verträglich, wenn sie ganz nach oben will. Und das darf sie, genau wie er es dürfte. Und genau. Ich glaube, das ist so dieser Diskurs, den wir langsam lernen dürfen zu führen, dass es nicht aus zwei Lagern geführt wird und die einen sagen, ja, aber es ist doch so und die anderen sagen, es ist doch so, sondern wir anerkennen, es gibt beides, beides darf sein. Du kannst ein Mann sein mit viel Yang und wenig Yin, du kannst eine Frau sein mit viel Yin und wenig Yang, aber du kannst auch eine Frau sein mit viel Yang und wenig Yin oder ein Mann mit viel Yin und wenig Yang. Und alles ist okay.
Genau, das ist das, warum ich das Modell so liebe. Das ist das, warum ich euch so dankbar bin, dass ihr dieses Buch jetzt, dass es jetzt rauskommt. Ich hätte auch noch länger gewartet, hätte warten müssen. ich kann es auch wirklich nur, ich habe es auch schon getan, wirklich empfehlen, weil es hat mein Leben geändert. Es ändert das Leben von Menschen, wo ich das miterlebe. Und auch dazu bin ich bei dir. Man muss den Test nicht unbedingt machen. Einfach nur, ich glaube, das ist die Botschaft für mich so. Deswegen liebe ich dieses Modell so, dass einfach alles sein kann und auch alles okay ist. Für einen selber und auch, und dann Frage noch an dich, geht ihr in dem Buch auch auf das Thema Beziehungen ein?
Ja, also tatsächlich, es gibt drei Teile. Erstes Teil ist, so, baut eine Basis, was ist eigentlich Persönlichkeit, wie entsteht Verhalten, wie ist das Modell entstanden. Das ist recht knackig gehalten, weil wir wollten schnell ins Thema kommen. Dann kommt der Hauptteil und der Hauptteil ist, was sind die 10 Ausprägungen, woran erkennst du sie bei dir und bei anderen. Und dann kommt der Anwendungsteil, der besteht aus der Anwendungstemplate, was mache ich jetzt damit? Und die, by the way, besteht aus 3 Teilen. Teil 1 ist immer erkennen, verstehen. Dich selbst verstehen oder den anderen verstehen. Wissen, welches Modell ist da und welche Bedürfnisse sind hinter den Ausprägungen. Zweitens, das anzunehmen. Zu wissen, das ist okay so, das bleibt so. Und wenn ich mit mir noch länger in Beziehung sein will, darf ich das annehmen. Und wenn ich mit dem anderen noch länger in Beziehung sein will, darf ich das annehmen. Der wird sich nicht, viele hoffen, naja, der ändert sich noch. Unwahrscheinlich. Ja, vielleicht als kleiner Bonus wird er noch toller in manchen Bereichen, aber nicht drauf hoffen, schon gar nicht davon ausgehen. Ja? Die Sachen, wo der andere anders ist, die bleiben wahrscheinlich so. Die Frage ist, wie findet ihr einen guten Umgang damit? Und das ist Frage 3. Nachdem ich weiß, wie ich bin und weiß, dass es okay so, das bleibt so, wie finde ich einen guten Umgang damit? Um die Stärken zu leben und das, was mich nervt, damit einen guten Umgang zu finden. Und in der Partnerschaft genauso. Ich weiß, wer der andere ist. Ich weiß, wo er anders ist. Ich weiß, wo er gleich ist. Ich weiß, es bleibt so. Ich weiß, ich liebe ihn in seiner Essenz und nicht für sein Verhalten. Und damit wir uns im Alltag weniger auf den Zeiger gehen mit den Dingen, wo wir unterschiedlich sind. Oder die blinden Flecken sehen, wo wir total gleich sind und auch da eine Gefahr drin lauert. Oder wir das nutzen und leben können, wo wir gleich sind und uns toll ist, dass wir gleich sind. Oder wir uns ergänzen, weil wir unterschiedlich sind und unterschiedliche Stärken haben. Ja? Wie können wir diese Bereiche bewusst leben und da eine gute Musterebene, also Verhaltensmuster, Denkmuster, uns aneignen, um einen guten Umgang zu finden? Und das ist so die Anwendung. Verstehen, annehmen und dann, was mache ich draus? Und da gehen wir im Buch natürlich auch im Detail drauf ein, wie so einen kleinen Mini-Workshop auch, wo du zum einen für dich selbst schauen kannst, wie gehe ich mit mir um? Zweitens schauen kannst, wie gehe ich mit dem anderen um? Und drittens, wenn ihr wollt, gemeinsam schauen könnt, wie wollen wir miteinander umgehen, wenn du zu den Glücklichen gehörst, deren Partner das Buch auch gelesen hat und sich auch für Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Und da habe ich noch ein Geschenk für euch, bevor wir jetzt, glaube ich, auch langsam zum Schluss kommen.
Ja, leider.
Tatsächlich, das Buch ist so viel mehr als ein Buch übrigens. Es ist ein kompletter Online-Kurs dabei mit knapp 10 Stunden Laufzeit, mit einem kompletten Produktivitätskurs für alle, die in Gewissenhaftigkeit nicht so hoch sind oder die hoch sind und noch mehr PS auf die Straße kriegen wollen. Wie machst du in der Hälfte der Zeit die doppelte Menge Ergebnisse? Das ist ein Kurs, den ich früher verkauft habe. Habe ich noch eine alte Frisur. Ich schenke ihn aber, weil es guter Stoff. Meditationskurs, gerade für die Neuros, super wichtig, ist kostenlos mit drin. Und jede Menge weitere Links, die, wenn man im Buch mal reinblättert, findet man immer wieder so Links, zu denen man hingehen kann. Und da haben wir hier ist zum Beispiel einer. Ach nee, das ist keiner. Da haben wir eine eigene App auch, die könnt ihr runterladen, müsst ihr aber nicht. Ihr findet auch direkt über die Links dorthin, ne? Hier zum Beispiel der Meditationslink. Und da haben wir noch so viel Bonusmaterial, das euch begleitet, wo wir auch ins Gespräch über Videos gehen wie hier, so dass es so viel mehr ist als ein Buch. Vor allem aber, und das ist mein Geschenk für euch alle, ob ihr jetzt das Buch kauft oder nicht, aber bitte kauft, es ist echt geil. Ein Geschenk für euch alle, und Kerstin packt es in die Shownotes, ist der Link zum Download von unserem Hörbuch Glückliche Beziehungen. Das ist Glückliche Beziehungen mit dem Ocean-Modell, geht 4 Stunden. Es ist nicht das Buch vorgelesen, das Hörbuch kommt nächstes Jahr, sondern es ist ein ergänzendes Hörbuch, wo wir in 4 Stunden in Teil 1 erklären, was das Ocean-Modell, könnt ihr nach heute eigentlich überspringen, in Teil 2 erklären wir, wie wendet ihr es an, das würde ich mir auf jeden Fall anhören, und in Teil 3 öffnen wir so ein bisschen die Tür, auch die Schlafzimmertür, die Tür in unsere Beziehung und lassen da ja sehr, sehr tiefe Einblicke auch zu, was hat uns über das Ocean-Modell hinaus geholfen, an Mindsets, an Methoden, an Techniken, auch an Strategien. Wir sind jetzt, nicht so lange wie Kerstin und Jens, aber wir sind seit jetzt im verflixten 7. Jahr, ne, da wird es schwierig, hat man uns gesagt. Wir sind so verliebt wie im ersten, man muss sich an diesen Glaubenssatz nicht halten, haben wir gemerkt. Nein. Aber dass uns das leicht fällt, da gibt es Gründe für, und die haben wir zusammengefasst und geteilt in einem Hörbuch, auf das ich sehr stolz bin und das ich inzwischen so geil finde, dass ich es eigentlich überlege, doch wieder zu verkaufen stattdessen. Aber im Rahmen des Buchlaunches der Veröffentlichung haben wir es aktuell als kostenlosen Link zum Download, und also den packen wir euch mit in die Shownotes.
Ich kann es nur empfehlen, ich habe es letzte Woche Freitag gehört im Auto. Und gerade der letzte Teil, Alex, kann ich dir sagen, ja, ihr seid noch nicht so lange zusammen wie wir. Ich glaube, wir kennen es jetzt 39 Jahre. Aber ich muss echt sagen, es hat Impulse gegeben, die wir hier auch diskutiert haben und besprochen haben, die echt gut waren. Und ich bin nicht mit allem einverstanden, ne, so, aber darum geht es ja auch nicht, sondern einfach so, hey, wow, cool. Also ein bisschen den Mind mal wieder erweitern und mal mit jemand anders darüber sprechen. Der hat eine völlig andere Meinung bei manchen Sachen. Also ich habe im Auto gesessen, kann ich dir verraten, habe ein paar Mal gedacht, nein, Alex.
Hat der nicht gesagt.
Das kann man doch nicht machen. Und dann haben sie denken so, ja, scheiße, doch, kann man zumindest mal drüber nachdenken. Und dann gleich wieder so, dann bei mir wieder, oh mein Gott, okay, ich bin auch sehr offen, also meine Werte sind da sehr hoch. Und was heißt denn das? Die Frage kam mir auch gleich, was heißt denn das dann? Und wo kommt das denn her? Und so, also ich kann es euch, holt es euch schnell, gerade wenn Alex jetzt anfängt, drüber nachzudenken, es zu verkaufen. Es wäre jeden Cent wert, kann ich jetzt schon sagen. Cool, dass du es so rausgibst. Ja. Genau, also unbedingt machen. Fuck, einfach machen. So heißt der Podcast, kann ich euch nur empfehlen. Gönnt euch, würde meine Tochter jetzt sagen. Gönnt euch das Buch, diese Folge, vor allem das Hörbuch über Beziehungen, das ist echt der Kracher. Und einfach mal machen, ne? Würde ich mal sagen. Alex, vielen Dank für deine Zeit. Wir könnten Stunden weiter diskutieren. Ich habe auch noch 80 Trillionen Fragen. Also gerade, was du vorhin angerissen hast, kann man ja auch vielleicht einfach mal zum Anlass nehmen, um es mit Freunden oder zu diskutieren, das Thema Politik. Wo kann man politische Ausrichtungen im Modell erkennen, finde ich extremst interessant. Und da kann man ja vielleicht auch mal hingucken, wenn man den einen oder anderen schrägen Vogel vielleicht in seinem Umfeld hat, um da ein bisschen nicht einverstanden zu sein. Das ist mir ganz wichtig, aber um zu verstehen. Ja. Und ich finde, ein besseres Miteinander fängt immer mit einem Verstehen an. Ich muss nicht einverstanden sein. Das gilt für meinen Partner, meine Mitarbeiter oder, wie gesagt, schräge Vögel, die irgendwelche komischen Parteien wählen. Aber Verstehen ist das Wichtigste.
Ja. Und auch dazu gibt es übrigens ein Kapitel auf Seite 295. Aber sehr gerne können wir auch bei Gelegenheit noch eine zweite Folge aufnehmen. Und da reden wir über alles, was mit Poli beginnt. Yeah. Tick, Amorie, alles, was dir so einfällt.
Also finde ich Alex sofort dabei, weil ich finde, das macht ihr in diesem Rahmen so großartig. Einfach mal, und ihr bringt das auch so cool rüber, einfach mal, ich sag mal, eine neue Tür aufzumachen. Also gerade wenn man merkt, man geht in Widerstand, und ich habe kopfschüttelnd im Auto gesessen, da mache ich kein Geheimnis draus. Aber ich fand es so geil, eine Tür, du hast die Tür aufgemacht, und ich habe gedacht, auf keinen Fall. keinen Fall. Obwohl ich ja nie, dann habe ich auch gedacht, so, komm Kerstin, du hast so eine niedrige Politeness, guck Lucia doch mal rein, ne?
Und das heißt, das Schöne ist ja auch, es muss ja keiner. Aber und oft ist es halt aber die Angst, die uns vor Dingen zurückhält, wo wir sagen, es geht nicht. Und zumindest mal aufzumachen, ist es wirklich die Überzeugung, dass es so, wie es ist, besser ist, dann ist okay. Oder ist es nur die Angst, dann darfst du zumindest mal ins Gespräch reinkommen und alles Weitere.
Einfach mal was Wildes machen und drüber nachdenken. Da passiert ja noch nichts. Ne? Ich kann es nur spoilern. Hört euch das an. Lest das Buch. Erweitert eure Welt. Geht in den Ozean rein. Da geht's tief. Es gibt ja, ne, von euch dieses schöne Zitat mit dem Ocean. Ocean. Und je tiefer wir gehen, desto dunkler wird's. Und das Ocean, die Taschenlampe. Okay, jetzt kriegt der echt eine Gänsehaut, weil das hat mich damals beruhigt. Ocean ist eine Taschenlampe. Ja, um mal hinzuleuchten auch in die dreckigen Ecken vielleicht, die vielleicht gar nicht so dreckig sind, ja, und vielleicht auch schön dreckig, man weiß es nicht. Deswegen Alex, vielen, vielen Dank für alles, was ihr da reingeht. Lieben Gruß an Vanessa auf jeden Fall. Das ist wirklich, ihr gebt da so viel Herzblut rein, so viel Liebe. Und ja, persönliches Dankeschön dafür, aber auch, ja, ihr macht damit die Welt echt besser. Deswegen Dankeschön.
Dankeschön, Kerstin. Danke euch allen fürs Zuschauen. Ja, bis also, ganz bald.
Ja, bis ganz bald. In diesem Sinne an alle, die jetzt so lange durchgehalten haben. Es ist jetzt auch nicht eine halbe Stunde geworden, auch nicht eine Stunde, sondern wir sind anderthalb Stunden dabei. Aber ich kann sagen, scheiß der Hund drauf, aber das darf ich hier sagen. Danke für deine Zeit und ja, ich freue mich, wenn du einfach das nächste Mal auch wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Und bis dahin nutze die Zeit mit Buchlesen, mit Hörbuch hören und bis dahin, alles Liebe. Tschüss.